Alles bla 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 ist das.
Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Naja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original
meldet sich hier an einem sehr, sehr trüben Sonntag und begrüßt euch zu Folge 83 am 23. Jänner des Jahres 2022. Ja, auch für unsere österreichischen ZuhörerInnen machen wir dieses Programm. Doppelspitze der Fußball-Podcast international. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir sitzt natürlich, wie ihr es gewohnt seid, in jeder Woche auch heute Paul-Henning Schneider.
Ja, Grüße nach Wien, Grüße in die Bundesrepublik. Am 23. Januar, zum 20. Spieltag, da komme ich schon mit den Zahlen durcheinander. Alles schon 20.
Ist verrückt.
Ja.
Ah, übrigens, ich finde es jedes Mal schön, wenn wir das Intro hören. Also erstmal fiebern wir das ja beide jedes Mal sehr, sehr mit. Das muss man schon mal sagen. Das ist unser Pusher hier vor jeder Folge. So wie, keine Ahnung, wenn Spieler im Kabinentrakt noch ein bisschen Musik hören oder so beim Reinlaufen auf den Platz zum ersten Mal. Da haben sie ja meistens noch Kopfhörer auf, ne, und hören, keine Ahnung, Kollega oder was auch immer da gerade so läuft, um sie nochmal zu pushen. Helene Fischer, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen. Und wir hören das Intro und freuen uns dann immer auf die Folge. Und ich finde geil bei dem Ton, wo Rudi Völler so ausrastet. Achtet mal darauf beim nächsten Mal. Da hört man im Hintergrund das Schnaufen von Waldemar Hartmann. Ganz leise. Hier, also man merkt schon, er ist so ein bisschen, der Puls steigt. Und er ist ein bisschen am Atmen. Man hört das. Also achtet mal drauf und
leichtes Weißbier-Schnaufen.
Richtig, er freut euch daran. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich zur 83. Folge. 20. Spieltag nach. Der Spieltag nach dem Pokal ist ja immer so ein bisschen Katerstimmung bei einigen, bei dem anderen auch die Euphorie vom Weiterkommen. Und das zieht sich auch so ein bisschen jetzt durch den Spieltag, den wir besprechen werden. Am Anfang wollen wir euch noch auf eine Sache hinweisen, über die wir uns sehr freuen würden. Beim sehr, sehr beliebten Podcast-Anbieter Spotify, der eigentlich nur noch Podcasts anbietet, Musik ist da gar nicht mehr, kann man seit neuestem, vielleicht ist euch schon aufgefallen, den Podcast seines Vertrauens bewerten. Und zwar ganz einfach von 1 bis 5, dieses typische Sterneformat. Macht das doch sehr gerne bei uns auch, da würden wir uns sehr darüber freuen.
Ja, man muss da gar nicht große Worte verlieren bei der Bewertung, sondern man kann einfach nur Sterne sprechen lassen.
Wie das ist das Praktische.
Im Dschungelcamp eigentlich, das ja auch Freitag gestartet ist. Ja.
Ist schon gestartet?
Das ist gestartet am Freitag.
Ach, geil.
Ja. Mhm. Harald Glöckler ist dabei.
Der das Glöckler?
Ist mein Favorit. Also ist halt
Meine auch.
Leider kein Geheimtipp. Deswegen erzähle ich da jetzt auch keine großen News, wenn ich denke, der wird das gewinnen, weil ich glaube, der wird das einfach gewinnen. Weil
die Frage ist nur, wie lange ob er wirklich durchhält.
Das stimmt. Und wie viele Dinge essen muss, von denen man gar nicht wusste, dass diese Tiere auch Hoden haben.
Geschlechtsteile.
Geschlechtsteile, ja, genau.
Penisse. Es heißt Penis. Penis.
Und schon wieder übersteuert die Tonspur. Da muss die Hertha gar nicht Gegentore kassieren.
Wir haben uns schon hier, also mich, runtergeregelt. Weil ich hier mal über die Stränge schlage.
Ja, aber das Dschungelcamp ist ähnlich wie der DFB-Pokal auf jeden Fall ein Aufregerthema. Und das ist auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen Hauptprogramm da bei RTL, bei den Kollegen. Und wie kam ich drauf? Sterne.
Genau. Sterne,
mit
genau.
5 Sternen ist man bei der Dschungelprüfung gut dabei. Dann gibt es dann auch Bohnen und Reis zum Abendessen fürs Team im Camp. Und mit 5 Sternen sind wir auch glücklich, wenn die da verliehen werden uns. Ja. Und das ist deutlich einfacher als bei anderen Bewertungs-Apps oder Podcast-Apps, wo man bewerten kann. Da würden wir uns sehr freuen.
Ja. Ist ein bisschen für die Dummen. Also du musst einfach nur Sterne abgeben, keinen Text schreiben, so wie Apple oder so. Warum auch? Nee, einfach Sterne raushauen.
Ja, ist für unsere Zuhörerschaft natürlich dann ein Umweg, wenn das so ein für die Dummen quasi programmiert wurde.
Ja.
Da müssen unsere Hörer dann erstmal hin quasi den Umweg machen. Und aber das klappt ja bei euch dann auch.
Ja, das kriegt ihr mit Sicherheit hin. Also gerne bei Spotify abstimmen. Ansonsten, genau, Katerstimmung ist ein gutes Stichwort nach dem Pokal. Wir haben hier gerade im Hintergrund, lief gerade die Knaller-Zweitligapartie. Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Und Henning hat die angemacht aus einem, ja, ich würde fast sagen, einem Grund. Er hat sozusagen nach der Euphorie unter der Woche gesucht in diesem Spiel. Nach diesem Siegeswillen, der im Pokal noch da war bei Hannover.
Ja, ich habe halt gedacht, wenn die gegen Gladbach da so ein Feuerwerk abfahren, dann kann man jetzt mal gucken, wie es gegen, was die mitnehmen aus diesem Spiel da gegen Dresden. Und es war nicht viel. Also am Ende steht so ein trauriges 0-0. Und es ist letztlich ja das Spiel in der zweiten Liga heute, das man sich besser nicht angeguckt hätte, sondern halt besser Jahn Regensburg gegen Holstein Kiel, was man aus nordischer Verbundenheit mit dem Flensburger Nachbarn auch hätte anmachen können. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass da bei Hannover, Dresden mehr Bums drin ist. Ja, war falsch.
Ja.
Also man sagt ja immer, wenn ein Team im Pokal abgeliefert hat und in der Liga dann auch abliefert, ja, da haben sie die Energie mitgenommen, ist ja auch klar. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also ja. Hannover zeigt, man kann da den Bundesligisten zu null rauskegeln und am Ende bleibt dann nicht viel übrig für die Liga.
Ist ein klassischer Effekt aber auch, dass man in der Liga dann einfach nicht performt. Die haben wahrscheinlich das eine oder andere Bier auch unter der Woche noch getrunken, würde ich mal behaupten.
Da ist ja bei den Siegern auch Katerstimmung.
Ja, das ist auf jeden Fall. War ein etwas klassisches Sonntagnachmittag. Es ist sehr trüb und alles sieht sehr grau aus im Stadionspiel. Und auch Chancen vergeben wurden, also es gab wenig Chancen, aber die vergeben wurden, waren auch klassisch für dieses Spiel. Insofern passte das sehr, sehr gut. Nee, aber wir wollen natürlich auf den Bundesligaspieltag vor allen Dingen schauen, wo ja ein Team weiter reinrutscht in die Krise, die schon längst da ist. Aber die Krise verfestigt sich, wird immer größer. Und zwar in Gladbach. Ja, unser so heiß geliebter Phönix vom Niederrhein sitzt immer tiefer drin in der Asche und entflammt nicht mehr, so wie das ja eigentlich bei Harry Potter üblich ist. Wie heißt nochmal der Phönix da? Scheiße.
Hat der einen Namen?
Der hat einen Namen, ja.
Der.
Scheiße, wie heißt denn der noch? Ah, ich weiß, wie der heißt.
Lumos, nee.
Nee. Phönix, wie heißt der da? Das reicht mir nach. Ja. Aber ist ja auch ein super geiles geiler Moment in diesem Buch, mit dieser Phoenix-Auftausch. Naja, auf jeden Fall, wow, kurzer Exkurs. Ja, aber der Phoenix von Niederrhein, er ist nach wie vor einfach nicht gut drauf und verliert auch an diesem Spieltag gegen Union Berlin und muss sich vielleicht langsam aber sicher damit anfreunden, diese Saison gegen den Abstieg zu spielen, wenn es dann so weitergeht. Denn weiter unten wird kräftig gepunktet. Da schauen wir auch noch drauf, denn im Keller gewinnen Teams plötzlich wie Fürth und Bielefeld. Die legen fast eine Serie jetzt schon hin. Also da ist richtig gut, richtig gute Stimmung in Ostwestfalen. Genau, und natürlich haben wir auch die andere Partie auf dem Schirm. Sehr viele Tore gefallen. Unter anderem 6 beim Spiel Leverkusen gegen Augsburg. Und diese Torzahl, die hat auch einen Rekordhintergrund. Auf den gehen wir noch ein bei dem Spiel. Und unser Highlight dann nach der Pause, jetzt erzähle ich hier die ganze Zeit, Henning, dann erzähl du doch vielleicht, was das Highlight nach der Pause hier sein wird für unsere ZuhörerInnen.
Das große Highlight haben wir ja schon angekündigt unter der Woche. Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Unter der Woche hatten wir die Sonderpokalspezial-Mega-Ausgabe, wo wir es dann nochmal geteasert haben. Und heute ist es endlich soweit. Der DFB-Pokal, das Viertelfinale, die Teams stehen fest. Und jetzt fehlt natürlich nur noch eine Info. Wer spielt wo gegen wen? Und das werden wir heute auslosen. Das ist die inoffizielle Auslosung, das müssen wir aus rechtlichen Gründen dazu sagen. Es ist nicht mit dem DFB abgesprochen, aber
auch kein Notar anwesend oder eine Notarin.
Ja.
Ist übrigens auch geil, dass es wirklich immer nur männliche Notare im Fernsehen dann zu sehen sind. Ne? Also oft, ich habe zumindest noch keine weibliche gesehen, finde ich auch, Stichwort Gender.
Sollte man mal,
würde ich mal rangehen an eurer
Stelle. Eine Tippmail schreiben an die ARD. Und das werden wir heute auslosen. Ich meine, die echte Auslosung ist, glaube ich, am 31. Januar oder so, oder am 30. Januar, ich glaube, an dem Sonntag, am letzten Sonntag im Januar. Ich weiß auch nicht, warum sie sich da noch Monate mit Zeit lassen.
Das ist immer so komisch, anstatt das einfach jetzt schon auszulosen, weißt du?
Ja, die Leute wollen es doch wissen. Als ob man vergisst es ja noch nicht bis dahin. Ich meine, also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ja, die Runde ist jetzt ja auch nicht nächste Woche, dann warten wir da nochmal mit. Also völliges Unverständnis, das euch wahrscheinlich ereilt hat und uns auch. Und deswegen ist das ein Missstand. Ich meine, wir hätten es eher ausgelost.
Ja, aber so
nach der
ist es einfach noch geiler.
Auch nach der Auslosung hätten wir es noch ausgelost.
Richtig.
Aber
wir losen so immer.
Freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir eine Woche vor den echten Akteuren da dran sind und euch jetzt schon quasi die Spiele und die Paarungen liefern können. Das große Highlight. Dann werden wir nach der Pause auch noch über den spanischen Supercup kurz reden. Das ist ein Thema, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahren.
Ja.
Aber da haben sich auch Entwicklungen getan seit 2020, die wenn nicht besorgniserregend, dann doch zumindest kurios sind. Und da werden wir nach der Pause kurz drüber reden. Und dann wird das, glaube ich, hier eine runde Sache. Und da steigen wir dann in den 20. Spieltag ein, würde ich sagen.
Steigen wir ein und wir müssen natürlich noch eine Sache erwähnen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir haben hier groß aufgefahren, weil ich lasse mich ja nicht lumpen an so einem Sonntagnachmittag. Eigentlich war ein Frühstück geplant, dann hat Henning ein bisschen länger geschlafen, das darf man verraten.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, naja gut, was passt dann zu der Uhrzeit eher? Also ein zweites Frühstück ist dann schon fast zu spät, wir befinden uns jetzt hier so am, ja doch späten Nachmittag schon. Also es ist jetzt kurz nach 3:30, 15:30, klassische Fußballzeit, im Hintergrund läuft jetzt auch die Sonntag-Nachmittag-Partie Wolfsburg in Leipzig. Also schöner geht es eigentlich auch nicht vom ja, Fußball-Kultur-Flair in dieser Partie. nee, aber das Spiel läuft und passenderweise zu dem Sonntagnachmittag habe ich, wie viele andere Friedrichshainer ja auch übrigens, da war ich aber gut vom Timing her, ein Stück Kuchen für uns mitgenommen. Nicht nur eins, sondern eine kleine Kuchenauswahl. Und kurios übrigens, der Typ vor mir in dem Laden sagt dann so, sie fragt sie, wie viel wären es bei Ihnen? Ja, wären ein paar mehr. Wie viel ungefähr? Ja, so 10 Stück. Und dann hat er ohne Scheiß irgendwie 10 Stück Kuchen da mitgenommen für, keine Ahnung, seinen Freundeskreis plus X oder so, ich weiß es nicht.
Aber nicht Felix Groß diesmal.
Nicht Felix Groß diesmal. Nee, ich weiß sogar seinen Namen, weil er den hat er noch angegrieben, weil er dann, wo natürlich dann, die wurden heiß, ne? Die wurden angefixt, weil 10 Stück Kuchen nimmt nicht jeder mit. Also wollten sie natürlich gleich verpflichten für ihr Bonusprogramm. Das ist klar. Also da wurde die Bonuskarte gleich rübergeschoben und gesagt, da haben sie Blut geleckt, der kommt bestimmt nochmal wieder. Da können wir ein gutes Geschäft machen.
Ja, solange das Transferfenster noch offen ist, wollten die da zuschlagen.
Ja. Und dann musste er seinen Namen sagen, hat das so ganz verschämt so gesagt. Deswegen auch nur den Vornamen. Aber es ist immer geil, wenn Leute so ein bisschen so ihren Namen so ein bisschen so wegnuscheln. Und zwar war das der Enno.
Okay.
Der Enno war das.
Ob das der echte Name ist oder ob er damit nur in Bäckereien an Bonussystemen mitmacht.
Genau, das ist so sein Bäckername und keine Ahnung, bei irgendwelchen Online nennt er sich nochmal ganz anders.
Ja.
Ja, Enno war das.
Ja, früher hat man so einen Stage-Namen, heute einen Bäckernamen. So im Privatalltag. Ja.
Und der hat auch wirklich dann so, ja, von dem nehme ich dann zwei, dann hätte ich ganz gerne noch von dem hier unten, was sind das hier? Ah ja, so Zitronen, ja davon dann vier. Und dann noch zwei Stücke bitte von dem Schoko-Brownie, genau. Und hat wirklich, also wirklich einen riesen Karton damit genommen.
Krass, das sind natürlich auch Sätze, die man nicht hören möchte beim Bäcker, weil man steht da als Zweiter in der Schlange. Vor allem absolut. Ist noch alles reich gedeckt. Man hat vielleicht seinen Lieblingskuchen schon erspäht, es sind noch drei Stücke davon übrig. Man denkt, ja gut, da werde ich ja noch drankommen. Und dann sagt er vor allem den Satz aus der Hölle, wird ein bisschen mehr.
Wird ein bisschen mehr. Ja. Da hatte ich auch schon so, vor allen Dingen, plus es dauert wahrscheinlich.
Ja.
So. Und wir haben ja alle keine Zeit, auch an so einem Sonntag nicht. Und dann hat er nur losgelegt. Ja, ging aber relativ schnell alles und es war noch das da, was ich auch wollte. Und zwar habe ich für uns hier, Henning, das können wir vielleicht kurz beschreiben.
Das ist eine Dreierkette, würde ich sagen.
Das ist die Dreierkette, eine klassische Dreierkette. Zum einen gibt es einen klassischen, das ist so der Recke unter den Sonntagskuchen, würde ich sagen. Das ist so ein Lucio oder so ein De Micheles ist das vielleicht. So einer, der hat, so ein Naldo vielleicht auch. Also wirklich jemand, der hat Standing, der ist schon lange dabei.
Hochgewachsen.
Hochgewachsen. So Mertesacker vielleicht auch. Es ist der Gugelhupf. Marmorkuchen würde man auch sonst sagen. Marmorkuchen.
Ja. Mit Puderzucker oben drauf.
Mit Puderzucker, sehr schön aus. Genau, das ist da. Und dann gibt es hier die modernere Variante. Das ist vielleicht so ein.
Schneller Außen.
Ja, schneller Außen. Wer könnte das sein? So ein Lukanetz vielleicht?
Lukanetz, habe ich auch dran gedacht. Oder auch so ein Raum mit einem Eigentor jetzt an diesem Wochenende, aber trotzdem ja auch für die Nationalmannschaft schon unterwegs gewesen.
Ja.
Ein Mann für die Zukunft so.
Mann für die Zukunft. Und zwar ist das ein Veganer, glaube ich sogar. Ein Veganer. Ja, wie sagt man denn? Also der hatte eben so einen speziellen Namen. Das ist auf jeden Fall so ein Mürbeteig-ähnliches, glaube mit Mandeln auch und dann Frucht so als zweite Schicht und obendrauf so eine, sieht aus wie Baiser, wie weiße Baiser, ist aber wohl so vegane, so ein Frischkäse-Topping so ein bisschen.
Ach krass. Das könnte
so Sahne-Topping.
Johannisbeere sein, rote Johannisbeere.
Ja. Oder gibt es nicht so eine Jolinde oder irgendwie sowas? Gibt's sowas?
Mit Sicherheit.
Irgendwas stand da dran, aber kann auch sein, dass Johannisbeere war.
Vielleicht auch die vegane Johannisbeere, die Jolinde.
Sie wächst hier in Berlin, in den Sträuchern in der Schreinerstraße oder so.
Ja, nicht so weit unten, da haben die Füchse gegen gepinkelt.
Ja, und auch viele Hunde.
Ja, und Menschen.
Menschen,
man kann sich da alles holen, was man sich aus Tieren und Menschen holen kann, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Und dann noch, eigentlich auch ein Klassiker, oder? Ja. Aber ein moderner Klassiker. Ein
moderner Klassiker ist so ein... Ja, auch so ein Typ Innenverteidiger, aber jetzt nicht so ein großer Kopfball-Ungeheuer, sondern eher so ein kleiner Innenverteidiger, würde ich sagen, wo man sich wundert, dass der so massiv da steht und keiner vorbeikommt.
So wie Kimmich, der hat ja auch mal in der Innenverteidigung angefangen, glaube ich, ne?
Mhm.
Oder wen gibt es noch? Niklas Stark, gut, der ist ein bisschen höher gewachsen bei der Hertha. Matze Ginter, ja, kommen wir noch zu vielleicht bei Gladbach.
Ja.
Auf jeden Fall ist es ein Schoko. Kuchen?
Ja.
Mit so einem Mürbeteig.
Ja.
Und so
dünner Boden und dann
ja.
Also so dick Schokolade drauf.
Richtig leckere Schokolade.
Das sieht sehr gut aus.
Ja.
Wir haben also, die stehen schon eine Weile vor uns.
Ich hole das mal so ein bisschen jetzt hier näher ran.
Schon alles aufgebaut. Und währenddessen stehen diese drei Kuchenstücke hier sehr, sehr lecker vor uns auf einem Teller. Und wir haben es natürlich unangetastet gelassen, bis wir jetzt hier euch in dieser Folge mit reingeholt haben. Obwohl es ja im Podcast eigentlich völlig unerheblich ist. Wir hätten auch schon den halben Kuchen wegessen können. Nee,
das ist schon wichtig, weil man muss ja auch diesen, hier ist dein Löffel.
Dankeschön.
Ich glaube, ich würde einfach, naja, Pool, das muss man schon zerteilen hier, glaube ich, den Google-Hupfer, sonst ist es ein bisschen schwierig.
Ich glaube auch.
Da legen wir mal hin.
Leg ihn mal quer.
Der ist wirklich sehr hoch.
Dass es so hohe Google-Hupf-Formen gibt, wusste ich gar nicht. Also es ist, natürlich seht ihr den Kuchen jetzt nicht, deswegen hätten wir auch schon die Hälfte essen können. Aber es ist für den Spirit natürlich.
Ein bisschen
ich glaube, man spürt, dass die Kuchen noch...
Ich probiere jetzt mal den Klassiker, den Google-Hupf.
...unangetastet sind.
Das
ist gut.
Das ist gut. Warum ist der gut? Weil, weil er einfach fluffig ist.
Das ist wie diese Klaus-Augenthaler Pressekonferenz aus den frühen 2000ern. Die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch. Wie geht's der Mannschaft? Wie geht's weiter hier?
Warum der Zustand ist gut.
Ja.
Wir haben gut trainiert unter der Woche. wer ist verletzt? Das ist echt die geilste PK eigentlich auch, ne?
Ja.
Ja, probier gerne auch, Henning.
Ist der Kuchen gut? Warum ist er gut?
Genau. Schön fluffig.
Fangen wir auch mal mit dem Google-Hupf an. Ich bin da jetzt angefixt.
Ja.
Darf man angefixt sagen? Oder ist das?
Das darfst du sagen. Oder ist das schon versaut, meinst du?
Wort aus der Grauzone.
Nee, angefixt ist ja auch. Du hast ja nicht angefickt. Du sagst ja angefixt.
Aber angefixt ist ja auch so Grauzone des Frankfurter Bahnhofmilieus. Ja. Apropos Frankfurt, da steigen wir nicht ein. Ne? Wir steigen mit Gladbach ein. Das ist eine super Überleitung gewesen zu Frankfurt-Bielefeld.
Ja gut, dann können wir das doch kurz, wenn wir hier schon dabei sind. Das ist ja eh Kuchenstimmung, da darf man alles.
Ja.
Frankfurt-Bielefeld. Ja. Hat sich Bielefeld auf jeden Fall nicht so lange im Bahnhofsviertel aufgehalten offenbar, weil die haben ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Und haben Frankfurter besiegt auswärts mit 2-0. Und damit sind sie jetzt schon auf einen Punkt an der Hertha dran und sind so gerade das Team der Stunde unten im Keller. Schon Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Also wir waren ja auch in Frankfurt. Kürzlich, möchte man sagen. Letztes Jahr aber. Und haben ja auch da drei Punkte entführt. Also da aus dem Deutsche Bank Park, wie die Commerzbank Arena mittlerweile heißt. Für alle, die zu spät geboren sind, um das Waldstadion noch zu kennen. Und
das ist echt, dass man so dann in so Sponsorennamen denkt schon, das ist echt eigentlich so absurd, ey.
Naja. Ja. Also aus dem Waldstadion ist mir schön. Es ist ja auch direkt im Wald gelegen. Man versteht sofort, warum es Waldstadion heißt. Haben wir ja mit dem 2-1 damals auch drei Punkte mitgenommen. Die Bielefelder jetzt mit dem 2-0 machen da ganz wichtige Punkte, weil die stehen natürlich da auf Rang 16, standen sie vorher, und springen da ein bisschen an Augsburg vorbei. Und springen an die Hertha ordentlich ran. Mhm. Unsere Hertha hat natürlich heute noch die Chance, beim Sonntagabend-Topspiel gegen den FC Bayern München, die sympathischen Dauermeister aus der bayerischen Landeshauptstadt.
Chance.
Haben wir da die Chance, wieder wegzuhuschen von den Bielefeldern, die sich da rangekuschelt haben an die Hertha.
In Berlin spielen wir ja zum Glück.
Wir spielen zum Glück in Berlin, wenigstens kein Reisestress, wenn man schon die Punkte nicht mitnimmt. Frankfurt schlingert so ein bisschen. Die sind ja jetzt auch nicht schlecht dabei. Platz 9 ist ja eh so ein Team, die in den letzten Jahren, es war ja häufiger mal die Europa League dabei, also die internationalen Plätze waren in Reichweite. Es war jetzt aber nie so, dass man das Gefühl hatte, drunter ist es eine Katastrophe. Also in Frankfurt, es ist ein bisschen wie Freiburg eigentlich. Man nimmt es gerne mit, aber hat auch so einen, wie ich finde, sympathischen Umgang damit, wenn es nicht klappen sollte, dass man jetzt ganz oben mitspielt. Oder zumindest fast ganz oben. Dementsprechend, ja, es schlingert gerade so ein bisschen in letzter Zeit. Immer mal ein unentschieden Niederlage dabei bei den Frankfurtern. Jetzt gegen Bielefeld natürlich unter den Erwartungen geblieben. Frankfurt immerhin auch mit 18 Torschüssen und 0 Toren. Das ist halt auch, das ist so ein Wert, da muss man sich dann auch was Kritik gefallen lassen. Als Mannschaft in der Kabine, nehme ich an. Dementsprechend, ja, Bielefeld einfach mit der Effizienz, mit der ostwestfälischen Effizienz eines Aufsteigers, haben die da, wo sind ja gar kein Aufsteiger, die sind ja, haben ja die Klasse gehalten letztes Jahr. Aber davor sind sie
auch. Redest du dich hier auch im Kopf und Kragen?
Die sind ja auch schon mal aufgestiegen in ihrem Leben. Ne? Hertha ist ja auch im Prinzip von der Seele ein Aufsteiger.
Ja, das ist jetzt das fünfte Spiel in Folge, wo sie ungeschlagen sind, Bielefeld. Das ist schon auch, und das sind halt diese Serien, diese Punktehamster-Serien, die du brauchst da unten. Ja? Wir sprachen mal drüber.
Ja.
Und es ist ja wirklich so, da musst du auch mal auswärts gegen Frankfurt gewinnen. Ja? Da musst du auch mal irgendwie so unangenehme Spiele für dich entscheiden. Und da fragt am Ende keiner mehr nach, wie hast du das denn eigentlich gewonnen? Nee,
genau.
Sondern du hast die Punkte auf dem Konto.
Und für den Gegner ist es immer so ein Spiel, wo man dachte, ja, jetzt haben wir da gegen Bielefeld verloren. Und dann sagen das am Ende drei Leute und dann hat Bielefeld auch 9 Punkte auf einmal. Also ja. Dieses Punktehamstern ist halt auch, weil man Bielefeld konstant unterschätzt und immer so denkt, müssen wir gewinnen und am Ende hat man es nicht gewonnen oder unentschieden. Dann denkt man, ja, ärgerlich. Und dabei werden immer Punkte gesammelt. Und ja. Der Hamster hat in den Bäckchen.
Und die sind ganz schön dick mittlerweile da in Bielefeld. Ja, das war das Freitagabendspiel. Und dann gehen wir jetzt mal mit ein bisschen Kuchen im Magen und im Bauch geht es jetzt weiter in den Samstag hinein. Und da natürlich, haben wir schon vorher gesagt, unser Lieblingsspiel des Spieltags. Und das hat auch wieder einige Geschichten gehabt. Gladbach gegen Union. Setting war klar. Gladbach nach dieser peinlichen 0:3 Pokalniederlage in Hannover unter Zugzwang. Da wieder was gut zu machen und in der Liga sowieso unter Zugzwang, weil sie da ja auch nicht so performen, obwohl sie ja eigentlich mit dem Sieg gegen die Bayern gut gestartet sind in ihrer Gruppe, das darf man ja auch nicht vergessen. Dann aber wieder vieles kaputt gemacht, jetzt auch gerade mit diesem Pokal aus. So, und dann kam also gestern Union Berlin in das Stadion, in den Borussia Park und ich sag mal so, typischer Union-Sieg, also sie hatten ich glaube wirklich im gesamten Spiel nur 2 Torschüsse und vor allem in der zweiten Halbzeit auch nur einen einzigen Torschuss und das war dann das 2:1 und durch Max Kruse, der beide Tore gemacht hat in dem Fall bei diesen 2:1 und boah, also es ist eine ärgerliche Niederlage, aber es passt so, das hat Urs Fischer nach dem Spiel gesagt, habe ich noch gehört, es passt so ein bisschen in die Situation beider Teams, ja, weil wenn du, so wie Gladbach schon jetzt so, hast du Scheiß am Fuß.
Ja.
So ist es nun mal.
Komplett, dann kommt noch Union dazu. Ne? Muss man
aus Herder Sicht sagen. Noch Max Kruses Linker dazu. Ja. Ja. Da hast du Max Kruse am Fuß und noch die Scheiße.
Ja. Es ist auch ein seltsames Spiel gewesen, ein bisschen, weil Union kommt ganz gut rein, kriegt dann diesen Elfmeter relativ früh im Spiel, den Kruse reinmacht, den Handelfmeter. Zakaria war es, glaube ich, der mit der Hand am Ball war.
Ja.
Und dann steht es. Da steht es 1-0, ne? Fällt ein Tor, da steht es 1-0, das ist Wahnsinn. Und dann hatte man das Gefühl, jetzt hat Gladbach richtig Probleme, weil es läuft nicht so gut. 3-0 gegen Hannover verloren im Pokal, dann kommt unangenehmer Gegner, der das gut macht mit Union, geht schnell 1-0 in Führung. Und dann hat man das Gefühl, das entgleitet Gladbach jetzt richtig und dann fällt ein bisschen gegen diesen Trend, aber nicht aus dem Nichts. Krass, Gott, wie die Kohfeldt da.
Das ist aber auch, wenn der Druck steht da.
Ja, wirklich. Kohfeldt, also euphorisch wie selten nach einer Grätsche an der Mittellinie seines Spielers. Naja, dann fällt dieses 1:1, was wirklich schön rausgespielt war. Wunderschöne Bewegung außen auf der rechten Seite von Embolo. Union mit einem starken Pressing, 5 Leute da um Embolo rum. Es klappt aber halt nicht, wenn die Bewegung gut ist und da rauskommt, dann sind anderswo Räume und dann spielen sie es über außen, den Pass nach innen und dann Kone, der den da wunderschön mit dem ersten Kontakt sehr gut annimmt, sich in Schussposition bringt und den einfach wunderschön neben den Pfosten setzt, also auf der richtigen Seite neben den Pfosten. Und
in das Tor, in die Maschen.
Ja. Und dann steht es 1:1 und dann ist auf einmal ein völlig anderes Spiel gewesen. Gladbach in der Partie drin, bissiger, mehr Ballbesitz, die Kombinationen haben geklappt und dann, ja, ist eigentlich eine Überraschung, dass es vor der Pause nicht noch 2:1 für Gladbach steht und dann machen sie einfach auch die Chancen nicht. Luca Netz, wir haben ja schon über die ganzen Ex-Berliner oder Ex-Hertaner geredet, ist auch einer von denen aus der Hertha-Jugend, kommt relativ frei vorm Tor. Zum Abschluss, auch wenn er den Ball dann nicht so richtig kontrollieren kann, muss ihm keinen großen Vorwurf machen, aber es war nochmal eine große Chance, kurz vor der 80. Und auch sonst, es kam immer wieder gute Bewegungen, gute Abschlusssituationen für die Gladbacher. Sie machen das Tor nicht und dann ist es so ein bisschen die alte Weise, wenn du vorne das Ding nicht machst, fängst du dir hinten eins und dann ist Zakaria wieder der Unglücksrabe, weil er nämlich eine Hereingabe eigentlich völlig freistehend klärt, die aber nicht in den sicheren Space klärt, sondern eben zum Gegner und dann kommt der Ball direkt boomerangartig zurück. Und dann macht Kruse den aus extrem spitzen Winkel auch rein. Also
ja, mit seiner linken Klebe. Ja. Die alte Weise oder die alte Fußballweisheit? Oder der alte weiße Mann?
Der alte weiße Mann, das mehr. Nee, die alte Weise, so im Sinne von Melodie, so. Eine Weise, also eine Volksweise. Also nicht mit A, sondern mit E.
Genau, oder das Waisenkind.
Ja.
Nee, viele genau Bedeutung, das muss man hier im Audioformat noch erklären, da sehen die Schrift ja nicht.
Ja, aber die alte Weisheit
kann man. Der kann man auch sagen,
ja,
oder?
Ja. Ist vielleicht besser sogar.
Aber ich weiß, wir wissen ja alle, was du meinst, Henning.
Ja.
Ist ja wirklich so. Machst es vorne nicht, kriegst es hinten rein. Ja? Und in dem Fall, wenn du dann noch das Pech hast und Max Kruse auf dem Platz steht, der einfach ice cold ist.
Ja.
Ice cold, dann sowieso.
Ja, und Marvin Friedrich.
Ja, auch geil.
Kuriose Geschichte.
Ja.
Das sind Wochen, die man als Fußballprofi selten hat. Der hat ja den Verein gewechselt von Union zu Gladbach und hatte da jetzt drei kuriose Spiele hintereinander.
Spiel zweimal gegen Leverkusen, erst noch mit Union, dann mit Gladbach. Und dann trifft er jetzt auf seinen Ex-Club. Also das irgendwie wie im falschen Film so ein bisschen.
Ich glaube auch, das ist, wenn es ein Jetlag irgendwie im Fußball gibt oder ein so Déjà-vu-Traum, auf den man auswacht, aus dem man aufwacht und wieder träumt oder so, ein Tunnel aus Träumen, dann ist es, glaube ich, gerade bei ihm der Fall. Und
Jetlag.
Jetzt ist aber, glaube ich, auch alles durch, was einem da passieren kann nach so einem Wechsel mitten in der Saison. Jetzt geht es einfach weiter mit Fußball. Und es geht vor allem für Gladbach weiter mit eher nach unten gucken und für Union, die sind jetzt auf Rang 4, also da kann man, ich meine, die Bayern sind weg, würde ich sagen, haben wir später noch einen Ton.
Da kommen wir noch zu.
aber ansonsten, ich meine, letztes Jahr hat man sich in Köpenick für die ungeliebte Conference League qualifiziert, da sind jetzt ja Wettbewerbe im Spiel noch, die deutlich, deutlich angesagter sind, würde ich sagen.
Und wenn sie weiter so effektiv sind, why not, sag ich mal, why not? Immerhin ein Berliner Club, der hier die Fahne der Stadt oben hält. Ist auch interessant, diese Wachablösung, ne? Das ist echt krass. Also das ist noch nicht so wirklich, glaube ich, präsent, weil Union immer noch so als kleinerer Verein wahrgenommen wird. Aber wenn man sich das mal anschaut, die letzten drei Jahre, waren sie immer besser als Hertha. Und jetzt auch wieder Derby gewonnen, also das ist schon mehr als eine Wachablösung eigentlich. Und peinlich, wenn man sich anschaut, auch was für ein Budget da ist. Und das ist halt einfach auch so bitter, wenn du, oder das heißt bitter, aber einfach auch so, irgendwie ist es auch schön, weil es so ein bisschen auch den Glauben am Fußball am Leben erhält, dass man eben nicht 400 Millionen braucht, um erfolgreich zu sein, sondern ein Konzept und ein cooles Team und Geschlossenheit. Ja.
Ja.
Auf der anderen Seite aber aus härter Sicht natürlich total bitter, dass man mit so viel Geld nichts aufbaut. Also, naja.
Auf jeden Fall, man denkt so ein bisschen, wenn man die 400 Millionen hat, sollte es auch irgendwie klappen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Und ich meine, das hat man sich gefreut 2019, auch aus härter Sicht, dass Union da aufgestiegen ist. Mittlerweile ist das eine ordentliche Konkurrenz geworden. Also es ist nicht so, dass man denkt, ja, es wäre ja auch schön, wenn die drin bleiben, weil dann haben wir zwei Berliner Vereine in der Bundesliga, sondern es ist eher so, man hofft ja eh, dass die Hertha drin bleibt. Das ist ja der Abschiedskampf, den wir seit Jahren da verfolgen. Aber mittlerweile muss man halt hoffen, dass die Hertha drin bleibt, damit wir zwei Berliner Vereine haben.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, man könnte ja auch lernen, ne? Dass man sagt, okay, man guckt sich an, wie machen die das? Was können wir uns davon abschauen? Passiert aber nicht so wirklich, ne? Also jetzt war vielleicht mit dem Kevin-Prince-Transfer mal so ein bisschen die Idee da, man holt einen alten Recken, der auch Verbindung hat zum Verein, um da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Okay, aber so richtig funktioniert das jetzt auch nicht, ne? Weil du nur punktuell das halt gemacht hast. Wie auch immer, auf jeden Fall, dazu kommen wir später noch. Gladbach weiter in der Krise und machen wir sie heute? Die Montagsprophezeiung.
Ich würde sagen, die machen wir heute.
Ja, dann spare ich mir den jetzt noch auf, den ich hier mehr zurechtgelegt habe. Und Union...
Hat einfach mit Gladbach zu tun.
Hat vielleicht mit Gladbach zu tun. Ja, und Union bleibt erfolgreich. Erfolgreiche Wochen in Köpenick. Erfolgreiche Wochen, naja, kann man nicht gerade sagen, für Hoffenheim, die jetzt, nachdem sie im Pokal 1-4 auf die Fresse bekommen haben, die nächste Pleite kassieren. 2-3 heißt es am Ende gegen Borussia Dortmund. Und damit ist der BVB obendran nach wie vor, verkürzt auf 3 Punkte vor dem Spiel heute der Bayern beim angesprochenen Erfolgsteam aus Berlin, also dem anderen, dem Blau-Weißen. Ja. Was denkst du, Henning, kann das doch nochmal spannend werden oben?
Ja, es war kurioserweise das identische Hinspielergebnis zwischen Hoffenheim und Dortmund, also ja. Damals natürlich in Dortmund, auch haben die Dortmund auch 3-2 gewonnen. Und Hoffenheim, wir hatten ja so ein bisschen, die waren ein bisschen unterm Radar geflogen und waren da bis auf Platz 4 waren sie, glaube ich, vor dem Spieltag jetzt. Und da war es auf einmal Hoffenheim, die man lange so nicht auf dem Schirm hatte, weil sie eigentlich eine geht-so-Saison gespielt haben, haben auf einmal dann jetzt gegen Dortmund Platz 2 gegen Platz 4. Also ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass die ganzen Bundesligaspiele an diesem Spieltag mich sehr enttäuschen und dann war natürlich mit Platz 2 gegen Platz 4 so nominell auch ein Kracher dabei, der ja auch gehalten hat, was die Platzierung versprechen. Die Dortmunder festigen natürlich ihren zweiten Platz. Es sind jetzt auch 8 Punkte auf Rang 3. Also es ist eine relativ solide Führung. Und die Bayern sind jetzt ja auf 3 Punkte sind sie ran. Jetzt muss man natürlich auf Schützenhilfe aus Charlottenburg hoffen. weiß ich nicht, ob das jetzt der Fall sein wird, aber wenn nicht, falls gesetzt den Fall, dass da jetzt was schieflaufen sollte aus der Herder-Sicht, sind es ja 6 Punkte und das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Also ich meine, natürlich muss man, die spielen ja noch einmal gegen die Bayern auch, das sind schon mal 3 Punkte, die man holen kann, dann müssen die Bayern halt noch irgendwie einmal stolpern, das muss man dann noch ausnutzen. Wobei das Torverhältnis ja für die Bayern spricht, also müssen sie noch zu anderthalb Mal stolpern, sage ich mal.
Ja, ziemlich viele Variablen da in dieser Rechnung auf jeden Fall.
Dann könnte man das nach Hause rudern aus Dortmunder Sicht, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, nicht so unspannend, wie es sich anfühlt. Ich glaube, da ist doch deutlich mehr drin und ich meine, Dortmund ist auch in Form. Die haben jetzt die letzten Spiele gewonnen, gut im Pokal. Pokal nicht, aber da hat man ja auch gegen den Tabellenführer gespielt aus der zweiten Liga. Und das
und der kann hat auch man seine eigenen Gesetze.
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, da kann man auch nicht viel machen dann als Erling Haaland. Dementsprechend, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch ein bisschen Spannung erleben in der Rückrunde. Ist ja ohnehin so, man hatte nach der Hinrunde das Gefühl, da sind die Bayern ganz oben und Dortmund ist auch irgendwie dabei. Und danach kommen dann erstmal so 4-5 Vereine, die man eigentlich nicht ganz oben erwarten würde. Mittlerweile ruckelt es sich ein wenig zurecht. Also ich meine, Leipzig spielt eine starke Rückrunde bisher. Leverkusen auf Rang 3 auch sehr stark. Und gut, dahinter kommen dann Union und Freiburg, die so ein bisschen sich da reingemogelt haben, könnte man sagen, mit starken Leistungen. Weil auch Wolfsburg natürlich nicht oben steht, Frankfurt nicht so weit oben wie in den Vorjahren und Leipzig auch nicht. Da ein bisschen Platz ist natürlich, aber ich finde, es ruckelt sich in der Rückrunde langsam zusammen und die Mannschaften, die man oben erwartet, kommen jetzt auch langsam in Fahrt, mehr und mehr und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Dortmunder jetzt auch gut drauf sind. Was denkst du? Glaubst du, wir haben eine spannende Saisonfinish?
Ich befürchte am Ende wieder nein, weil Dortmund dann doch nochmal wieder irgendwas verliert, vor allen Dingen den direkten Vergleich wahrscheinlich mit den Bayern. Und die Bayern sind zu stabil, als dass da jetzt, glaube ich, noch wieder hinten raus was anbrennt. Viel spannender wird es dann wirklich sein, wer geht in die Champions League, ne? Weil wenn Union da weiter so gut drauf ist, und es sind 5 Punkte auf Leipzig, die holt Leipzig jetzt auch nicht mal eben auf, so schnell zumindest, dann kann es wirklich einen überraschenden Champions League-Teilnehmer geben, Freiburg ja auch noch oben dran. Also ich glaube, klar wird Leipzig da irgendwie noch weiter oben angreifen, aber es gibt auf jeden Fall ich glaube, das kann man sagen, es wird ein Überraschungsteam geben, das in der Champions League landet.
Ich denke auch, ja.
Würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, da kommen nicht mehr alle, die man erwartet hätte vor der Saison, schaffen es da nicht mehr nach oben auf jeden Fall.
Ja.
Und
krass, relativ viele Leute da im Stadion in Sachsen.
Das ist wirklich...
Also schon verteilt und so, aber es war relativ viel. Also jetzt da natürlich nicht, aber muss man gleich mal gucken.
Ja.
Vielleicht kann das die Regie noch mal kurz einblenden, bitte.
Es ist ja auch, also Leipzig-Wolfsburg, so ein Spiel der beiden Mannschaften, also der Underperformer, würde ich sagen, die man bei beide ganz oben erwartet hätte und die, also ich meine, Leipzig auf Rang 7, okay, aber ich meine Wolfsburg auf Rang 13.
Naja, mit dem ewigen Kohfeldt. Also mit, ja. Dem kriegenden Kohfeldt.
Ja. Dem sie aber auch was ich auch gut finde, viele Spiele geben. Also ich meine, der hat ja auch schon einige, also eine relativ solide Niederlagenserie.
Ja, viel mehr werden sie ihm auch nicht geben. Da siehst du jetzt die Fans, by the way.
Ah ja.
Hast du gesehen?
Ja.
Sei es nicht so wenig. Also klar verteilt sich das, ne, aber ich war überrascht, dass das dann doch so Freistoß-Variante von Leipzig, die
schöne Choreografie
komplett schief läuft.
Kampel rennt irgendwie weg und die anderen schießen in die Mauer und dann springt der Ball aber dahin, wo Kampel hingelaufen ist.
Vielleicht war das genau der Plan, weil jetzt kommt Kampel nochmal, zweiter genau. Ball, ja. Flanke in die Mitte und nochmal verlängert mit dem Kopf, aber wieder rausgeköpft. Ich denke, das war nicht so geplant.
Nee. Ja, ich glaube, an der Flanke vom zweiten Ball hat es dann gehapert.
Ja.
Aber jetzt auch auf Wolfsburg wieder.
Es ist alles
wirklich. 30 Meter vom Tor, da die Bälle verlieren.
Das war jetzt ein ganz guter Pass.
Ja.
Ja, gut, das Spiel behalten wir weiter im Auge. Wir waren stehen geblieben bei Leverkusen gegen Augsburg. Da hattest du gesagt, jetzt sind die auch wieder oben. Hattest du schon die Tore angesprochen?
Das habe ich noch nicht angesprochen.
Weil das ist ja auch bemerkenswert. Sie haben einen Rekord aufgestellt, denn mit 49 geschossenen Saisontoren aktuell haben sie so viele Tore erzielt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison wie noch nie zuvor. Also ne, zum 20. Spieltag gab es vorher noch nie so viele Leverkusener Tore in einer Saison wie jetzt. Und gestern ja alleine 5 beim 5:1 gegen Augsburg. Diaby mit einem Hattrick war es nicht, aber 3 Tore hat er gemacht. Und das ist auch, ich finde auch so, da ist ja Seoane, der Trainer. Mhm. Den hat man auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, finde ich. Mhm. Und jetzt performt er da ganz gut. War ja auch eigentlich einer der also ne, neuer Trainer und so, bei allen anderen Clubs, so bei Gladbach und bei Frankfurt und so und bei Dortmund natürlich total im Fokus, die neuen Trainer. Und Seoane nicht. Der gewinnt einfach ganz entspannt.
Stimmt, der konnte relativ ruhig schalten und walten, weil er auch nicht in dieser Dominospirale da drin war, die wir besprochen haben mit Terzic und
Rose und Hütter und hast du nicht gesehen.
Ja.
Total.
Die ja da Bundesliga-Traditionsklubs da in massenweise
in die Krise
gestürzt haben. Ja. Und da kann man einfach, wenn man da nicht Teil davon ist, sind die Augen der Medien sind auf den anderen und dann kann man da einfach seine Arbeit machen und das funktioniert in Leverkusen hervorragend. Also natürlich ist da eine kleine Lücke zum Platz 2 und Platz 1, aber Platz 3 ist ja auch ein super Saisonfinish. Es ist allerdings auch höllisch knapp, muss man dazu sagen, denn zwischen Platz 3 und Platz 6 sind nur 4 Punkte.
Höllisch knapp.
Höllisch knapp.
Das ist aber sehr dramatisch ausgedrückt.
Da ist man schneller aus den internationalen Rängen wieder rausgekegelt, als einem lieb ist, wenn man nicht das Tempo mitgehen kann. Aber Leverkusen 5:1 jetzt gegen Augsburg, so viele Saisontore zu diesem Zeitpunkt wie noch nie. Also die Offensive ist richtig gut drauf, Diaby allen voran. Und Patrick Schick ja auch schon mit vielen Saisontoren. Und why not, ne? Also Leverkusen.
Ja.
So ein bisschen wie Hoffenheim hat man nicht so im Auge gehabt, aber die spielen auch eine sehr gute Saison.
Ist ja irgendwie so eine klassische Leverkusen-Saison. Viele Tore, ganz gute Platzierung, aber nicht ganz oben mit dabei. So läuft es ja meistens irgendwie.
Ja.
Muss als Fan irgendwie auch merkwürdig sein. Du weißt eigentlich, dass du meistens zumindest ganz gut performst, aber Meister wirst du eigentlich eh nicht. Und dann musst du dich mit Platz 3 bis 5 irgendwie so zufrieden geben. Nimmst du mit, aber so richtig geil ist es irgendwie auch nicht. Ne? Und Vizekusen schaffst du auch nicht mehr, seitdem Dortmund da sozusagen die zweite Macht ist.
Nicht mal mehr Vizekusen.
Ah. Es ist irgendwie auch ein komischer Verein, Leverkusen, ich weiß nicht. Also immer wieder auch mit Wirtz und so richtig krasse Talente, ne? So wie Havertz ja auch, aber irgendwie so richtig so eine Verbindung baut man einfach nicht auf. Also es sei natürlich, du bist da geboren, ja, okay, gut, aber bist du halt nicht. Wer ist schon in Leverkusen geboren? Kenne ich jetzt keinen.
Es ist ja auch wirklich eine Stadt, auch ähnlich wie Wolfsburg, die nur gegründet wurde, weil da irgendwie das Bayerwerk ist. Also Wolfsburgs VW, Leverkusen Bayerwerk. Und ist auch, glaube ich, ein Herr Leverkus, der das, ich möchte jetzt nicht zu in die falsche Richtung galoppieren, aber ich glaube,
der die Stadt gegründet hat?
Auch nach dem Gründer der Stadt benannt. Also es ist wirklich
Manfred Leverkus oder was?
Ja, oder Wilhelm wahrscheinlich eher, aber das recherchieren wir nochmal, tiefen recherchieren wir nochmal. Ja. Aber es ist halt eine Stadt, die irgendwie die es halt auch nur gibt, weil da Industrie ansässig ist. Und wo man jetzt auch nicht so eine, also selbst zur Stadt hat man ja nicht so eine Verbindung wie zu anderen Städten, wie zu, weiß ich nicht, Aachen oder so, oder der Kölner Dom in Köln und der Aachener Dom in Aachen, so rum muss man es sagen. Einfach, da gibt es eine tausendjährige Geschichte und drüber hinaus. Und das ist halt in Leverkusen halt nicht, in Wolfsburg auch nicht. Und wenn du nicht mal zur Stadt so ein Verhältnis hast, wie du zu anderen Fußballvereinen fast schon fällst. Es gibt halt Fußballvereine und nicht wenige, die älter sind als Leverkusen, also als die Stadt, würde ich sagen. Und da ist natürlich dann irgendwie das, wie du meinst. Also ich finde auch, also von außen betrachtet, dass es da nicht so ein inniges Verhältnis gibt. Ich meine, auf Schalke rennen die ganzen Jungen auch weg, die Draxlers und Neuers und Co. Aber da hast du wenigstens so eine Fußballkultur aus dem Bergbau und so, da hast du irgendwie ein anderes Verhältnis zur Stadt.
Ja. Ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, wie Gelsenkirchen aussieht. Ich bin da letztens irgendwann mal vorbeigefahren. Das war jetzt, sah jetzt auch nicht so schön aus. Aber das ist ja auch so geil, wenn du mit dem ICE durch den Pott fährst, ne? Ich bin von Essen, genau, in Essen umgestiegen. So. Und dann fährst du an diesen ganzen Ruhrpott-Städten vorbei. Also Gelsenkirchen, Bochum, glaube ich auch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall so ein paar Duisburg und so, also diese ganzen auch Fußballclubs, die da immer ansässig sind, das ist schon irgendwie verrückt. Und ja.
Ja.
Hannover war auch mit dabei, dann ist er bei Hannover gefahren.
Es ist schon, also ich meine, aus Berliner Sicht hat man ja, es ist ja fast überall in Deutschland eine Wahnsinnsdichte an Städten und Bundesligisten, weil hier hast du einfach nichts, also Potsdam nicht dran. So. Und das nächste sind irgendwie polnische Erstligisten wahrscheinlich.
Hansa Rostock
irgendwie. Also, ja, Hansa Rostock, also Wolfsburg irgendwie und Braunschweig Cottbus, und sowas.
Früher mal.
Ja, einige Cottbus. Aber natürlich, also das Ruhrgebiet ist schon das Gegenteil von Berlin-Brandenburg, was so Städtedichte angeht.
Ja, das ist echt krass. Ja gut, aber nee, genau, Leverkusen, irgendwie so ein, oh Gott, abgerutscht, von so ein farbloser Verein.
Ja, Karl Leverkus heißt der Chemiker und
der hat Bayer gegründet auch, oder was?
Der...
Oder war so mit dabei am Anfang oder was?
Der hat auf jeden Fall da, ich glaube...
Hat in der Garage mitgebastelt, als sie die erste Pille da auf den Markt gebracht haben. Der hat
so blaues Crystal Meth in seinem Wohnmobil in der Wüste gebrannt und hat auf jeden Fall so die ersten drei Häuser da gebaut und gesagt, hier wohnen jetzt hier meine Mitarbeiter.
Crazy shit. Okay, gut. Gutes. Ja, gehen wir mal zu einem Verein, der ein bisschen mehr Charme hat. damit es ein bisschen wärmer wird hier in unserem Herzen.
Ja.
Zum SC Freiburg, zum Sportclub aus Freiburg, der im Pokal weitergekommen ist mit einem 4:1 in Hoffenheim und daran angeknüpft hat in der Liga, nämlich mit einem 2:0 gegen Stuttgart und damit Stuttgart immer mehr in die Bredouille bringt da unten im Keller. Denn wir haben es erwähnt, Bielefeld gewinnt, hat jetzt Stuttgart überholt. Stuttgart ist jetzt 17. Tabellenvorletzter. Führt, drückt auch, kommt auch keiner zu. Und dementsprechend ist es irgendwie auch für Stuttgart eine richtig harte Saison. Also die zum ersten Mal, dass sie so richtig in der Krise sind.
Komplett. Wir haben ja letztes Jahr sehr viel Positives über Stuttgart geredet.
Hast du ja den Hitzelsberger Fanclub aufgebaut. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile?
Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt, weil Platz 17 ist natürlich jetzt...
Vielleicht auch viele wird abgesprungen.
Schlechte Zeiten für den Fanclub. Also nach einer wirklich überragenden Saison, muss man fast sagen, letztes Jahr... wo es da im oberen Tabellenmittelfeld die ganze Zeit abging und Offensivfußball vom Feinsten gezeigt wurde, ist es jetzt für Stuttgart, wird langsam eng. Vor allem, weil Fürth halt auch das Siegen für sich entdeckt und nicht nur da unentschieden Punkte sammelt, sondern jetzt auch noch in Dreier landen konnte. Und das sind jetzt noch 8 Punkte. Also man hat ja immer im Scherz gesagt, so ja, 4 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz, 16 auf Fürth. Aber mittlerweile ist noch 8. Und das ist ja fast so knapp wie mit Dortmund in Bayern.
Mhm. Das, ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil ich irgendwie auf dem Bildschirm fokussiere. Was hast du jetzt gesagt am Ende? 8 Punkte?
Es sind 8 Punkte, ja.
Von wem?
Kräuter Fürth hat 10 und der VfB Stuttgart hat 8.
Ja, genau.
18, ja.
Ja, und wir haben Fürth haben wir schon fast abgeschrieben, ne? Also
Fürth hat mir schon abgeschrieben. Ich habe immer nur quasi gesagt, wie... Es waren immer zweistellige Punktzahlen. Fürth hat, also reden wir vielleicht gleich über Fürth, wenn wir über Fürth reden. Aber also es kommt auf jeden Fall, es ist Druck im Keller, würde ich sagen. Und das spürt einerseits die Hertha, weil die stehen kurz vor dem Keller und spüren, dass da die Leute
wollen, dass was passiert.
Dass die Teams da doch Druck machen und jetzt auch gewinnen, wie Bielefeld zum Beispiel. Andererseits auch Greuther Fürth hat sich, also aufgegeben schon mal gar nicht, aber es ist auch jetzt nicht unmöglich, dass die da nicht noch rankommen, wenn Augsburg und Stuttgart jetzt nicht aufpassen. Also der Abstiegskampf fängt, würde ich sagen, früh an in diesem Jahr.
Es ist Druck im Keller, finde ich schon mal schön. Können wir uns mal merken für einen Episodentitel auf jeden Fall. Nicht Druck auf dem Kessel, sondern Druck im Keller. Kann auch doppeldeutig gemeint sein. Man weiß ja, es gibt ja auch einen Keller in Köln. Da ist immer Druck.
Stimmt.
Druck.
Kuriose Szenen da heute. Oder gestern.
Im Keller?
Im Videoschiedsrichter war doch auch wieder doch irgendwo eingegriffen, wo man
ständig greift ein.
Ja. Es ist halt einfach nach wie vor, um das nochmal aufzugreifen, dieses leidige Thema, nicht ganz durchsichtig, wann greift er ein, wann nicht.
Ja, das ist das Ding.
Ja.
Gut.
Ja, Freiburg kann natürlich den Pokal-Spirit mitnehmen, ja. Wie das immer so ist, haben wir eingangs erwähnt. Hannover konnte es nicht, Freiburg war in der Lage dazu. Und ja, für die sieht es weiterhin gut aus. Also ich meine, Freiburg Platz 5, Europa fest im Blick, würde ich sagen.
Das wird so wahrscheinlich absolut.
Ja. Dreisam jeder abstreiten, aber ich meine, letztendlich.
Es ist auch so geil, dass man immer so Flüsse nimmt als Bezeichnung für die Vereine, um nochmal so eine neue Beschreibung zu finden. Du kennst es ja mittlerweile auch im Medienbereich, sucht man ja immer nach so neuen Formulierungen, um nicht immer nur von Gladbach zu sprechen oder ne?
Ja.
Der Borussia, sondern sagst halt auch die Elf vom Niederrhein oder die Elf von der Dreisam.
Ja.
Und das ist so geil, dass die Flüsse dann auch so eine Prominenz dadurch erlangen,
komplett.
Die sie sonst einfach nicht hätten.
Das sind ja auch manchmal echt kleine Bäche, muss man sagen. Also die Dreisam jetzt in Freiburg ist jetzt auch ist nicht der Rhein, sag ich mal.
Nee.
Das ist man, also wenn man da jetzt reinfällt, ist es kein Todesurteil, sag ich mal.
Richtig.
aber trotzdem hat es natürlich eine Bedeutung für die Stadt und es ist auch kein Zufall, dass die meisten Städte irgendwie an Flüssen liegen. Und das ist, ja, nimmt man dankbar mit. Und natürlich, es hilft auch so der geografischen Allgemeinbildung, weil man einfach so eine leichte Vorstellung davon bekommt, wo in Deutschland die Dreisam ist. Nämlich nicht in Niedersachsen, sondern
im Süden irgendwo. Weil der Niederrhein, das wäre mir jetzt trotzdem noch kein Begriff. Da müsste ich nochmal nachschlagen im Dirke-Weltatlas.
Das ist aber auch irgendwie Mittelrhein. Ich glaube, Köln ist Mittelrhein, dann gibt es den Niederrhein. Und also das ist ja auch mit Oberbayern und Ober-Unterfranken, Niederbayern, Oberbayern. Das ist ja auch alles hochverwirrend. Weil da ist es ja immer so, aber in Bayern zum Beispiel. Ist ein Tor gefallen?
Nee, aber eine Vierfachchance für Wolfsburg gerade, Alter. Das musst du dir mal reinziehen, noch in der Wiederholung. Richtig schlecht gespielt von Wolfsburg. Also gut rausgespielt und dann richtig grottig abgeschlossen. Guck mal, also über außen heftig viel Platz.
Mhm.
Rechts, er bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da kommt jetzt schon mal die erste Schusschance. Richtig versemmelt.
Ja.
Dann den zweiten macht er nicht, den macht er nicht und den auch nicht.
Ja, es gibt Ecke am Ende.
Alter, ey.
Auf jeden Fall 4 Anläufe gebraucht, um die Ecke rauszuholen.
Immerhin.
Die Maxi Arnold jetzt reintreten würde.
Abgewehrt. Ja. Nicht, dass jetzt hier mit Fieber das Wolfsburg da irgendwie ein Tor macht oder so, aber trotzdem, das war ganz spektakulär. Ja, okay, gut. Soviel zum Thema Flüsse. Gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, welcher Fluss fließt durch Bochum.
Die Ruhr.
Ruhr, klar. Da fließt ja irgendwo überall, also rein Ruhrgebiet und so, das ist ja alles mit Industrie, da muss ja ein Fluss auch sein.
Ja.
Und da bei Herbert Grönemeyer fließt also die Ruhr lang und das sind ja auch 2 Pokalteams gewesen unter der Woche. Die einen haben das gut gelöst, Bochum sind weitergekommen, gegen Mainz, Köln, wir erinnern uns an Florian Kainz, hat es nicht so gut gelöst, sind rausgeflogen gegen den HSV.
Kleiner Ausrutscher im Pokal.
Ja, und haben jetzt ja so ein bisschen Wiedergutmachung betrieben mit einem 2-2 und einem Punkt auswärts. Ich glaube, da sind beide mit zufrieden.
Ja.
Beide knüpfen da an, wo sie aufgehört haben, sind in der Liga und bleiben so ein bisschen stabil da im Mittelfeld stehen. Köln mit Tuchfühlung sogar ein bisschen weiter nach oben noch nach wie vor. Das ist ja.
Ja, und Bochum als Aufsteiger auch mehr als erfolgreich und zufrieden vermutlich, da im Mittelfeld nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben bisher.
Voll.
Und Köln-Bochum 2-2 teilen sich die Punkte.
Richtig, kurzer Exkurs zu den Kuchen. Was ist bisher dein Favorit?
Sehr lecker. Der Schokokuchen ist sehr schokoladig.
Magst du das oder ist eher nicht so deins?
Ich mag's, aber es ist auch, man denkt, das ist ein kleines Stück und dann isst man so ein Stück und dann denkt man, es ist aber auch sehr mächtig. Also
ja, voll.
Es ist lecker, aber da kann man, schafft man keine halbe Torte von. Ich finde sehr gut diesen Nicht-Baiser-Frucht.
Das ist fast auch mein Favorit, ehrlich gesagt.
Es ist sehr viel Teig natürlich. Es ist eine sehr dicke Teigschicht und oben so dünn die beiden Obst oder Frucht und Nicht-Baiser-Schichten. Aber ich stehe total auf Obstkuchen. Der ist sehr, sehr gut. Und der Marmorkuchen ist auch solide.
Mhm, ja.
Also wirklich sehr, sehr gute Kuchen hier.
Die Kuchenpreise in Berlin steigen aber auch. Also das ist jetzt, also unter 4 Euro kriegst du nichts mehr.
Krass.
Fast. Also wirklich fast alles über 4 Euro. Das finde ich auch interessant. Also es hat sich auch entwickelt in den letzten Jahren.
Ja.
Da weiß ich noch, sind wir doch ins Café gegangen, hier vor ein paar Jahren noch, und da hast du nur Maximum 3 Euro bezahlt. Ja. Und jetzt sowas hier.
Vor allem hier im Osten.
Frechheit. Nun gut, schreiten wir voran zum letzten Spiel, das wir hier noch auf dem Zettel haben. Und das ist ein überraschendes Ergebnis gewesen, denn die abgeschlagene Mannschaft aus Fürth gewinnt gegen Mainz 05 ohne Trainer Bo Svensson auf der Bank. Der musste, weil er gesperrt war nach der vierten gelben Karte, dann auf der Tribüne hinter einer Scheibe Platz nehmen. Und hat sich da fürchterlich aufgeregt über sein Team. Er ist immer sehr emotional. Auf jeden Fall gewinnt Fürth gegen Mainz 2-1 und fährt erst den zweiten Saisonsieg und ist jetzt zweistellig auf dem Punktekonto.
Auf jeden Fall, der 10. Punkt ist gemacht. Die Punkte 8, 9 und 10. Und nach ein paar Unentschieden und einem Sieg kommt es da der zweite Sieg aufs Punktekonto. Und ja, wie schon erwähnt, es sind noch 8 Punkte auf den nicht rettenden 17. Platz. Aber trotzdem, es ist so eine leichte Tuchfühlung. Es war ja doch in der Hinrunde, nach der Hinrunde nicht abzusehen, dass da überhaupt nochmal irgendeine Form von Nähe entsteht von Fürth zu den anderen Bundesligisten. Und das ist jetzt zumindest also nicht ausgeschlossen, dass es nochmal knapp wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht für den 16. Für die Relegation, aber man also muss es abwarten. Und die Fürther bleiben auf jeden Fall dran, machen ihr Ding, genießen die Bundesliga, wenn man das so sagen kann, und gewinnen jetzt gegen Mainz. Also ist ja auch, man muss sagen, die Siege von Fürth gegen Union Berlin und gegen Mainz, also aus härter Sicht würde man sich auch wünschen, man hätte irgendwie mal gegen Union gewonnen in der Saison, zum Beispiel am Mittwoch. Und das sind jetzt auch, also gut, Mainz hat in der Rückrunde, schwächeln sie jetzt ein bisschen, aber eine sehr formstarke Hinrunde gespielt, Union ohnehin mit einer super starken Saison auf Platz 4 da. Und das sind jetzt gerade die Gegner, gegen die Fürth noch was ausrichten konnte. Ich meine, gegen den Mitaufsteiger Bochum nicht, gegen die Hertha nicht bisher. Auch Bielefeld und so war da nicht mehr als ein Punkt drin. Mal schauen, was dann noch bei der Spielvereinigung Greuther, würde mich auch interessieren, wo das herkommt eigentlich, Greuther Fürth. Ist das ein Stadtteil?
Naja, Vereinigung, ne? Also muss ja irgendwie Club Greuther geheißen haben.
Das ist eine Spielvereinigung. Es gab den FC Greuther und den SV Fürth.
Ja.
Und dann haben die irgendwann 67 gesagt.
Komm, lohnt sich nicht, wenn wir beide alleine kämpfen, lass uns doch kooperieren.
Ja. Gegen Nürnberg wahrscheinlich. So eine Spielvereinigung gegen einen anderen Verein. Fürth gegen Mainz. Mainz damit weiterhin auf dem 10. Platz gut dabei, aber der Flow aus der ersten Hälfte, aus der ersten Saisonhälfte, ist so ein bisschen weg bei denen.
Ich guck mal gerade, woher das kommt mit Greuther Fürth auf jeden Fall. 1903 gegründet, damals noch als SPVGG Fürth. Aber das ist ja schon Spielvereinigung.
Mhm.
Aber wo kommt das Greuther dann hinzu? Wir gucken das nochmal in der Pause nach, bevor ich jetzt hier 300 Jahre durch den Wikipedia-Artikel scrolle. Und werden das dann euch erzählen, wie wir euch noch so einiges erzählen werden nach der Pause. Unter anderem, wer im Pokal Viertelfinale aufeinander trifft, welche ARD-Reporterin namhafte Spieler zu Weißglut treibt einmal mehr oder getrieben hat.
Oh ja.
In einem Interview. Und das könnt ihr euch jetzt gleich mal ganz gemütlich anhören. Wir essen ein bisschen Kuchen noch, gehen in die Pause, bereiten die Auslosung vor und sind dann gleich für euch wieder da. In der zweiten Hälfte Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Bis gleich.
Jetzt sind sie nicht mehr im Pokal dabei. In der Liga sind die Bayern ein bisschen enteilt, in der Champions League raus. Ja, das ist erstmal nicht so toll, ne?
Wo sind die Bayern jetzt enteilt?
Naja, in der Liga sind die schon ein Stück voraus.
6 Punkte, ja, richtig.
Ja.
Die Champions League sind wir auch raus, ja. ist vollkommen richtig, aber sollen wir jetzt aufgeben oder was?
Nee, auf keinen Fall.
Na also, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Es ist sehr, sehr bitter gerade, ja.
Ja, sehr, sehr bitter. Ist es bei uns nicht. Es ist sehr, sehr süß bei uns. Mit Kuchen sitzen wir hier. Oh. Doppelspitze, der Fußballpodcast meldet sich zurück zur zweiten Hälfte am Sonntag, dem 23. Januar 2022. Am 20. Spieltag, viele Zahlen mit 20. Neben mir sitzt ein nicht mehr 20-jähriger Leon Ginzel.
Schön, dass du das nochmal erwähnst, aber ja, es stimmt ja. Es stimmt ja. Dem muss man sich auch stellen.
Die traurige Wahrheit, ja. Mit dem wir jetzt hier sprechen wollen über den Bundesliga-Motivationscoach Valeska Homburg, die in ihren Interviews nach den Spielen gerne mal dahin geht, wo es weh tut. Mhm. Das ist ja doch viele Kolleginnen und Kollegen, also, sträuben sich da ein bisschen, auch mal die Fragen zu stellen. Man hat lange über so Spiele, Interviews nach den Spielen gelästert, dass da doch immer nur gefragt wird, und wie geht's Ihnen jetzt damit? Ja, okay. Valeska Homburg hält das Mikrofon dahin, wo es weh tut, und lässt die Spieler, guckt, wie sie reagieren. Also,
ja, aber auch, sie stellt auch keine Fragen, sie haut einfach so aus was raus und dann guckt sie, wie darauf reagiert wird. Ist auch eine geile Strategie. Und das war jetzt dann nach dem Pokal aus der Dortmunder in St. Paul, auf St. Pauli. Und ein, wie man gehört hat, nicht ganz so begeisterten Marco Reus am Mikrofon, der auch ein bisschen pisst war auf diese leicht, flapsig, würde ich jetzt mal sagen, flapsige Suggestivfrage, die ja gar keine Frage war, reagiert hat. Ja. Und wir erkennen ein Muster bei Valeska Homburg vom Norddeutschen Rundfunk, denn sie war ja auch verantwortlich für eines der Kult-Interviews im letzten Jahr, wo ein anderer Spieler eines anderen Topclubs in Deutschland ja auch nicht so amused reagiert hat. Hören wir da nochmal rein, vielleicht erinnert ihr euch.
Wie war denn jetzt die Stimmung gerade in der Kabine? Sie waren schon drin, hat Hansi Flick schon ein bisschen was gesagt?
Was denken Sie? ja, Sie lachen jetzt hier.
Nee, ich lache nicht.
Natürlich haben Sie gelacht.
Dass der FC Bayern so früh ausgeschieden ist, seit 2000. Gab es irgendwelche Erklärungsversuche schon?
Nee, da gab es noch gar nichts. Aber die Stimmung ist natürlich dementsprechend, wir sind natürlich bedient. Können Sie sich ja vorstellen.
Ja, Thomas Müller nach diesem Sensationspokal aus der Bayern im Schneegestöber von Kiel. Im Hintergrund hupen die Kieler Studenten sich ein ab bei der Autoparade. Ja. Und am Mikro steht Valeska Homburg und trittst den Thomas Müller zu so einer Aussage. Also sie hat, glaube ich, gerade noch so Pokalfights, die so ein bisschen, wo der Underdog gewinnt. Da geht sie rein in die Debatte.
Ja, auf jeden Fall. Da ist sie euphorisch noch, ein bisschen aufgeladen vom Stuhl vielleicht. Und dann das Interview mit dem Overdog zu führen, ist dann, ist die Frage, fehlt da das Feingefühl oder ist es auch ein bisschen das Konzept des Interviews, dass man dann die Töne auch rauszieht? Also auf jeden Fall.
Ich finde es gut.
Sie ist Wiederholungstäterin, was das angeht, und nach Thomas Müller ist sie jetzt Marco Reus in die Fänge gegangen.
Wer ist der Nächste? wer ist der Nächste, den
es
trifft?
Ja, es sind ja kaum noch Favoriten über, die rausfliegen können in dieser Pokalrunde. Das ist ein bisschen traurig und führt uns überleitungsmäßig direkt zu diesem Geräusch. Das sind kleine Loszettelchen.
Das klingt doch schon super, oder?
Die in einer Schüssel fröhlich tanzen.
Ja, denn wir losen sie jetzt aus. Die nächste Pokalrunde, das ist das Viertelfinale dann schon im DFB-Pokal. Vorher noch zwei Nachträge aus der ersten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Der erste betrifft die Spielvereinigung Greuther Fürth. So, da habe ich mich schlau gemacht. Und zwar passierte es im sehr, sehr berühmten Jahr 1996. Dass sich das Team von Fürth, die bis dahin einfach nur Fürth hießen, ich muss kurz mal hier wieder zu der Stelle scrollen, hatte sehr, sehr große Geldsorgen, wie immer. Und dann kam ein Angebot der Fußballabteilung des TSV Westenbergs Kreuz. Und die haben gesagt, Jungs und Mädels, da drüben, pass mal auf, wollen wir uns nicht vielleicht zusammenschließen? Und dann haben sie sich mit ihrer Leistungsfußballabteilung dem SPVGG Fürth angeschlossen, der Spielvereinigung Fürth angeschlossen, und siehe da, schwupps, hieß der Verein plötzlich Spielvereinigung Greuther Fürth. Wahnsinn. Es gab ein neues Logo und die Kleeblätter waren gegründet. Also 1996 ein sehr, sehr bewegtes Jahr für Greuther Fürth.
Wahrscheinlich Fürth hatte wahrscheinlich das nullblättrige Kleeblatt als Logo und Westerberg Das klingt nach einem Stadtteil, wo sehr viele reiche Menschen wohnen. Kann auch völlig falsch sein. Die hatten das vierblättrige Kleeblatt als Logo und dann haben das einfach addiert zusammen. Und es kamen vier Blätter dabei raus.
Man sieht sogar wirklich bei Wikipedia die Logi. Das ist halt Mehrzahl von Logos.
Ja.
Von Gott. Mehrzahl vom Logo ist Logi.
Das rote sticht ein bisschen raus.
Ja, das ist irgendwie, das war 1895 waren sie noch rot.
Dann sind sie eine rote Phase.
Und dann ist alles grüner geworden, aber Westenbergs Greuth hatte so ein ganz klassisches, was soll das hier sein, so ein Bob oder so. Siehst du das?
Ach krass.
Was ist das?
Das ist nicht, Gott, das sieht super komisch aus.
Ja, naja. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte von Westenbergs Greuth. Ich glaube, es soll echt ein Bob sein. Tennis und Turn kannst du da noch machen? In Mittelfranken?
Aber beides da nicht dargestellt, auf jeden Fall, Tennis und Turn. Vielleicht Tennis und Turn. Also wenn man das gleichzeitig ausübt, dann sieht das vielleicht so aus. Ja.
Ah, und das ist ein sehr spannender Fakt zu diesem Verein. Also noch bevor sie mit Korter führt, dann oder mit führt, dann eine Kooperation eingegangen sind an der Spielvereinigung, haben sie selber da noch aktiv gespielt und haben in der ersten Pokalrunde 1994, wo wir beim Thema wären, den FC Bayern München damals geschlagen mit 1:0.
Sachen gibt. Das ist. Also Pokalhelden schon vor der Wiedervereinigung, hätte ich fast gesagt. Nach der Wiedervereinigung, aber vor der sportlichen Vereinigung.
Ja.
Das ist ja wirklich, ja, man kann in die Fußballgeschichte so tief hineintauchen von Vereinen, bei denen man denkt, was gibt es da schon zu holen, wo man sich nur kurz fragt, warum heißen die eigentlich Greuther Fürth?
Das hätten wir auch sehr gut auf für unser sehr beliebtes Call Me By Your Podcast Spiel mal nehmen können.
Stimmt, ja.
Das ist jetzt leider, sollten wir wieder eine Frischung erleben, das Ganze.
Das wird in der nächsten Woche. Warum nicht?
Why not?
In der nächsten Woche wird das stattfinden. Kündige ich jetzt mal an.
Können vielleicht. Wir einfach mal so machen, weil wir können es.
Ja.
Ja.
Und aber nicht mit Greuther Fürth, fürchte ich.
Ich glaube auch nicht.
Für ich.
So, ich mache nochmal kurzes Geräusch. Das geht gleich los. Zweiter kurzer Nachtrag noch, da haben wir es hinter uns.
Ja.
Der Phönix bei Harry Potter, das war uns ganz wichtig nochmal, besonders Henning hat hier stundenlang recherchiert,
ja.
Heißt Fawkes.
Ja.
Ja. So, die Harry Potter Ultras unter euch wussten das natürlich, ich eigentlich auch, aber es ist mir kurz mal entwischt in meinem sehr, sehr umfangreichen Kopf da oben.
Und ich habe es gelernt und als Peter Fawkes hat er ja noch
war er mit
Stadtaffen sehr erfolgreiches Album.
Erfolgreiches Album,
ja.
Ja, Schwarz zu Blau damals, Durchbruch.
Ja.
Und ja. Gut, dann lass uns auslosen. Wollen wir noch kurz sagen, wer das dabei ist? Also, gehen wir mal durch.
Ja, wir gehen durch. Der VfL Bochum ist dabei.
Hamburger Sportverein.
St. Pauli.
RB Leipzig.
Hannover 96.
KSC.
Wie lange haben wir schon?
Ein paar sind's noch. Boah, das ist echt eine fiese Aufgabe gerade.
Leipzig, haben wir schon.
Haben wir schon, du bist raus. Gibt ja echt so ein Spiel, wo du immer sozusagen einen weiter noch nehmen, so Tiernamen oder so, und dann immer weitergehen musst. Keine Ahnung,
die im Wald leben oder hatten. So.
Nee, wieso? Es fehlt auf jeden Fall noch Union.
Ach ja, klar, Union.
Es fehlt auf jeden Fall noch Freiburg.
Freiburg.
Dann haben wir sie, glaube ich.
Wir haben sie ja gerade zusammen alle aufgeschrieben auf diesen kleinen Zetteln, die wir jetzt ziehen. Trotzdem
ja.
Ist es schwer, sich 8 Vereine zu merken.
Oh, da spielen wir Valeska nochmal ab. Weil ich hier gegen das Touchback gekommen bin.
Ah.
Aber das macht ja nichts. Das kann passieren hier, die Technik. Da muss man mal der Regie mal schimpfen. Ne? So geht's aber nicht.
Achso, wieder rausgeschnitten. Mal gucken, gut. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht haben wir es drin, so als kleine Überraschung.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich lose die erste Partie hier im Pokal-Viertelfinale. Und Henning nimmt sich noch ein Stück Kuchen. Hat Henning sehr, sehr schön auch diese Zettelchen gemacht hier. Muss man dazu sagen, er hatte sie erst geknüllt, nachdem er sie wirklich schön zurecht gerissen hatte. Dann hat er angefangen, sie zu knüllen. Und jetzt habe ich hier so einen zerknüllten, aber trotzdem gefalteten Zettel in der Hand und lose. Das Heimspielrecht in der Erstpartie geht an den Karlsruher SC. Was ja auch gut ist, weil als Zweitligist.
Haben die jetzt, aber ich glaube, mittlerweile hat man auch als Siebtligist kein Heimrecht mehr.
Ist das nicht ja, irgendwann? Im Sinne von, dass der Underdog auf jeden Fall zu Hause spielt.
Achso.
Mhm. Und ich glaube, der KSC kann man schon sagen, ist so mit der. Nominell am schwächsten vorhandene.
Der Underdog unter den Underdogs.
Ja.
Die noch übrig
das ist eine spektakuläre, muss man auch mal sagen, Runde, die jetzt noch da
komplett zusammentrifft. Also deswegen kriegt man sie auch nicht alle aufgezählt, weil man würde natürlich Bayern, Dortmund, Leverkusen alle mit aufzählen wollen, aber die sind alle schon raus.
Sind ja schon raus. Ja.
Da, das ist natürlich, da muss man sich an Namen erinnern, die man schon längst vergessen hat.
So, und der KSC trifft auf Union Berlin.
Das ist doch, das ist eine schöne Partie.
Schöne Partie. Und da gibt es ja auch Sympathien zwischen Hertha und dem KSC. Also kann ich mir vorstellen, dass das bei dem Spiel dann auch
stimmt.
Brenzlig wird.
Die gute alte Fanfreundschaft zwischen Hertha und dem KSC.
Jetzt ist Henning Schneider dran.
Die kann dann nochmal ganz anders aufflammen. Wir ziehen die zweite Partie. Das Heimrecht geht an Hannover 96.
Hannover 96.
Kann sich die HDI-Arena schon mal freuen.
Mit einem 3:0, wie gesagt, weitergekommen. Gegen Borussia Mönchengladbach. Auf wen trifft der Pokalschreck aus der sympathischen Hauptstadt an der Leine? Ist das, glaube ich, ne?
Ja. Der SC Freiburg.
Oh, spannende Partie. Das sind eigentlich auch so Partien, für die würde man jetzt in der Liga nicht einschalten. Aber weil es Pokal ist, macht man es natürlich. So, zwei Partien haben wir noch. Vier Lose sind hier noch drin. Zwei Partien haben wir noch.
Ja, das stimmt voll.
Da, wird's auch, weiß, da muss die ARD auch ausknobeln, welches Spiel sie übertragen möchte, welche beiden. Ja. Also sie werden wahrscheinlich schon zwei gute finden, aber...
Das sind so Spiele, wo man weiß, wenn es nicht 0-0 ausgehen kann, dann gucke ich zu.
Ah, RB Leipzig.
Ja, mit einem Heimspiel, wie jetzt gerade auch eklig. Hier in der 57. Minute gegen den VfL Wolfsburg. Es steht 0-0 weiterhin.
Jetzt vielleicht aber mit dem Tor.
Oh, okay, jetzt stehen sich da alle gegenseitig im Weg.
Ja, aber das ist jetzt auch
so, oder nicht?
Ja, Tor.
Zählt das?
Abseits. So, Leipzig trifft im Pokal das Viertelfinale auf. Den FC St. Pauli, das tut mir leid. Das sind bisher auch richtig eklige Lose eigentlich, ey. Ja, Henning, jetzt hast du es noch in der Hand. Ich weiß, welche beiden Teams drin sind noch, aber wir sagen es jetzt nicht.
Ich nicht.
Und dann gucken wir, was dann für eine Partie rauskommt, wer hier zu Hause spielt.
Es geht ja noch um das Heimrecht, das dieser Zettel hier erhalten wird. Und auf diesem Zettel steht der HSV.
Der Hamburger Sportverein trifft sehr wahrscheinlich, wenn das jetzt alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Auch auf das letzte
Verein, Los. Verein, Henning?
Das letzte Los wird noch, es ist der VfL Bochum.
Ja.
HSV Bochum hat man ja oft gesehen in der Bundesliga in unserer Jugend.
Das ist eigentlich mit das schönste Duell, finde ich.
Haben wir schlecht gelost?
Lotto King Karl gegen Herbert Grönemeyer.
Ja.
Okay, ja, gehen schön, wir nochmal durch.
Also wenn ich jedes Spiel so einen Paten haben würde, wäre auch ganz nett.
Es steckt ja trotzdem, jeder Partie steckt so ein bisschen auch eine Story drin. Ne? KSC gegen Union. Eigentlich so der Geist der Hertha schwingt auch im Viertelfinale noch mit.
Ja.
Hannover-Freiburg, so ein Duell der 2000er aus der Bundesliga noch.
Ja.
Mit so langen Schlappertrikots stelle ich mir das vor. Dann die beiden anderen Teams, Partien.
Ja, Leipzig gegen Pauli. Das ist natürlich, da trifft Tradition auf Leipzig. Und das wäre natürlich wesentlich schöner, wenn wir das andersrum gelost hätten.
Ja.
Vielleicht drehen wir das doch um und schneiden es. Zweite Partie haben wir St. Pauli. So schlecht reingestimmt. Ja, Leipzig gegen Pauli. Es ist natürlich ein ganz hartes Los für die Kicker vom Kiez. Und da hat man nämlich keinen Fluss, weil man kann die Elbe irgendwie, aber da sagt man eher der Kiez. Das ist der Fluss, der da durch St. Pauli fließt, ist der Kiez.
Da fließen ganz andere Flüssigkeiten lang. Gott, oh Gott.
Und es hätte theoretisch zum Stadtderby auch kommen können, nämlich St. Pauli, HSV, die beiden Hamburger Teams sind ja beide weitergekommen. Wenn da nochmal das Abseits aufgeklärt wird, das war doch kein Abseits.
Doch, davor schon.
Ach so.
Weil da an den Ball geht. Aber sehr kompliziert auch wieder. Also da haben die Köpfe geraucht im Keller auf jeden Fall.
Der HSV empfängt den VfL Bochum. Das finde ich wirklich eine ganz schöne Partie.
Ja.
Einer von beiden wird weiterkommen. Also unsere Sympathien dem HSV gegenüber sind jetzt nicht so gigantisch. Aber das, ja, es ist ja auch, also ich meine, Leipzig ist natürlich jetzt Favorit. Das muss man so sagen. Die spielen keine starke Saison, aber was jetzt den Kader angeht, die Spieler, ist es auf jeden Fall das am besten besetzte Team. Freiburg, Union können dann natürlich mithalten. Man sieht es ja in der Liga, dass sie mithalten können. Die anderen Vereine, Zweitligisten, alles sind, nee, Bochum Erstligist. Sorry, Riesen-Sorry ins Ruhrgebiet. Bochum als Erz-Bundesliga-Aufsteiger noch mit dabei. Ansonsten die beiden Hamburger Vereine und Hannover und der KSC. Es ist wirklich spannend wie nie, weil das sind alles Vereine, haben wir ja auch schon besprochen, die sehr, sehr lange dieses Ding nicht mehr gewonnen haben. Und dementsprechend wird er auf jeden Fall sich ein Verein sehr, sehr freuen. Ich meine, Leipzig ist halt so ein bisschen, ja, da empfindet man nichts bei, wenn die das jetzt gewinnen würden, auch wenn es natürlich der erste DFB-Pokalsieg wäre.
Riesenbock gerade von Castells, macht den Abstoß direkt zum Gegner, sorry.
Das ist ja die Kohfeldts-Wolfsburger Jungs, die spielen mit dem Feuer. Und ja, also die freuen sich natürlich auch, weil es der erste Titel ist, aber ansonsten allen anderen mit Abstrichen beim HSV gönne ich es allen anderen. Ziemlich. Union ist natürlich, das müssen wir uns jahrzehntelang anhören, wenn die jetzt den Pokal gewinnen würden. Im Olympiastadion.
Oh Gott, das stimmt. Da sind sie ja eh schon die ganze Zeit fremd gegangen.
Ja, mit der Conference League. Da haben wir schön, das ist ja so eine blaue Laufbahn um das Spielfeld rum. Das ist immer sehr stört, weil man einfach nochmal 30 Meter weiter weg sitzt als nötig, als Fan. Und die wurde dann immer so rot ausgelegt, dass man das nicht zu viel Blau da im Stadion ist, wenn die dann in unserem Wohnzimmer ihr Vorrunden aus da, ihr Gruppenphasen aus zelebriert haben. Naja, kann man von halten, was man will.
Ja, auf jeden Fall auch ganz schöne Partien, kann man sich nicht beschweren, wie es halt dem Teilnehmerfeld angemessen ist.
Ja.
Also Wunsch wäre natürlich irgendwie sowas gewesen wie
Stadtderby Hamburg.
Stadtderby Hamburg oder ich finde, da hätte auch Union gegen Freiburg ganz schön gefunden.
Ja. Hannover KSC, weiß ich nicht, dann kommt da einer von beiden weiter.
Ja, naja. So oder so wird das auf jeden Fall ein interessantes Finale, weil ein Team da drin sein wird, mit dem man noch gar nicht gerechnet hätte vor der Saison im Finale.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn Leipzig jetzt rausfliegt, dann
wird es
noch besser.
Ja.
Ja, das war sie, die Auslosung hier zum Pokal-Viertelfinale presented bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir bleiben beim Thema Pokal, denn Henning hat noch eine kuriose Geschichte parat aus Spanien.
Beziehungsweise aus Saudi-Arabien, also das ist ja eigentlich das Kuriose an dieser Geschichte.
Wie passt das denn zusammen?
Es gibt ja in den europäischen Ligen, auch in Deutschland, den sogenannten Supercup seit einigen Jahren, wo der Pokalsieger gegen den Meister spielt. Meistens, also in Deutschland ist es am Anfang der Saison, spielt dann meistens die Bayern gegen Dortmund. Und das ist sportlich jetzt nicht so wirklich wichtig. Da gibt es dann so einen kleinen Pokal auch. Den kann man sich dann hinstellen, neben die ganzen anderen Pokale. Und das ist halt irgendwie so eine Generalprobe eigentlich in Deutschland. Und in Spanien gab es das auch immer. Wurde meistens natürlich Real Madrid gegen Barcelona, manchmal war es jemand anderes, den Pokal gewonnen oder Meister geworden. Das haben die jetzt 2020 zum ersten Mal in Spanien so ein bisschen aufgemöbelt, könnte man sagen. Und zwar haben die gedacht, das muss ja nicht unbedingt jetzt in Spanien stattfinden. Also normalerweise, lange Zeit hat es mit Hin- und Rückspiel jeweils im Heim-Auswärts bei beiden Finalisten stattgefunden. Irgendwann hat man dann nur noch ein Spiel gemacht. Und jetzt ist es seit 2020 erstmals nicht in Spanien gewesen, sondern quasi so als Turnier outgesourced und verkauft worden. Und 2020 haben die einen Vertrag geschlossen mit Saudi-Arabien und haben das da jetzt stattfinden lassen, zum zweiten Mal quasi. 2020 war es einmal, 2021 war es nicht und jetzt 2022 zum zweiten Mal, meine ich. Quasi, dass so ein kleines Turnier gespielt wird mit Halbfinale und Finale. Das heißt, die haben nicht nur den Meister und den Pokalsieger genommen, sondern auch den Vizemeister und den Pokalfinalisten und haben so ein kleines Turnier dann gespielt. Weil ich meine, für ein Spiel darüber fliegen, da haben die mir selbst gedacht, wahrscheinlich, das ist Quatsch. Aber für drei Spiele, das lohnt sich. Und haben quasi jetzt dieses Jahr in Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, ein kleines Turnier gemacht. Mit dabei war Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid und Athletic Bilbao. Und haben da zwei Halbfinals gespielt. Da hat Real Madrid jetzt Anfang Januar Barcelona besiegt mit 3-2. Und im anderen Halbfinale hat Bilbao Atletico Madrid besiegt mit 2-1. Und dann stand kurioserweise jetzt, also was heißt kurioserweise, dem Real Madrid ist ja gerade auch Tabellenführer, aber eben nicht spanischer Meister und auch nicht Pokalsieger. Und standen sich jetzt quasi im Finale der Pokalfinalist und der Vizemeister gegenüber. Also ist ja, also hat dann nicht mehr viel mit der Idee zu tun, die dabei dahinter stand, hinter dem Supercup. Und das Ganze ist dann ausgegangen 2-0 für Real Madrid, die jetzt dieses Ding gewonnen haben. Und das ist ja, wenn man jetzt auf die aktuelle Lage guckt, auch nicht so verwunderlich, weil die sehr gut drauf sind. Aber schon eine seltsame Entwicklung, dass man da, es ist für angeblich für 120 Millionen dreimal quasi verkauft worden, also 40 Millionen pro Saison. Und also abgesehen davon, dass es gerade während einer Pandemie und auch ansonsten nicht so nötig ist, ist es eine komische Entwicklung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, total. Irgendwie, also ist halt so ein Inbegriff von Kommerzialisierung, ne? Das, den man da nochmal sehr, sehr deutlich spürt. Und es ist ja auch wieder so eine Mehrbelastung für die Teams und alles irgendwie komisch. Und es gibt ja eh schon ein Überangebot an Fußball, haben wir ja auch schon häufiger drüber geredet im Fernsehen. Und wenn dann nochmal jetzt irgendwie mehr Spiele sind, weißt du halt irgendwann auch nicht mehr, was will ich noch gucken. Also das hat irgendwie so diesen Überreizungseffekt. Und nur um dann nochmal ein Klassiko zu haben, weiß ich nicht, das ist alles irgendwie merkwürdig. Ich hoffe, das wird in Deutschland nicht kommen. Ich meine, es gibt ja auch diese Marketingtouren immer von den Teams, dass sie in den USA irgendwie unterwegs sind oder so, daran hat man sich schon dran gewöhnt, um da neue Märkte zu erschließen. Das erinnert mich immer daran, dass man bei Fußballmanager, bei dem sehr, sehr beliebten, mittlerweile gibt es das glaube ich gar nicht mehr, PC-Spiel, konnte man irgendwann in einem Jahr, ich weiß nicht, danach wird es wahrscheinlich auch noch gewesen, aber ich erinnere mich an so ein Jahr, im Ausland auch so Fanshops eröffnen. Und in manchen Ländern sind die richtig abgegangen halt mit den Einnahmen auch und so. Meistens auch so USA oder Vereinigte Arabische Emirate. Alles ein bisschen skurril. Also da war schon sozusagen auch angelegt so, ne, in welche Richtung es geht. Ich meine, das ist ja auch, es gibt ja auch zum Beispiel einen FC Bayern Store in der Mall of Berlin oder einen Dortmund Shop oder so, was ja auch schon so ein bisschen crazy ist. Aber ja.
Und dann kommt noch China dazu, wo ja auch einfach sehr viele Menschen leben und auch sehr viel so Geld umgesetzt wird überall. Und da sind dann auch Fußballfans, die dann halt auch den europäischen Fußball feiern und dann auch Bayern-Fans sind.
Voll.
Und das lohnt sich halt wahnsinnig, da hinzufahren, da Testspiele zu machen, Freundschaftsspiele, so kleine Turniere zu spielen und einfach auch präsent zu sein und die neu gewonnenen Fans da zu unterhalten auch. Und dann kann natürlich so ein Turnier auch genutzt werden. Also ich finde es auch nicht, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der deutsche Supercup da irgendwann mal auch outgesourced oder irgendwo hinverkauft wird. Weil es ist halt auch nichts, was jetzt die Leute so umhaut. Man guckt das meistens, weil es ist dann irgendwie so kurz vor Saisonstart, man freut sich eh auf die Bundesliga, dann treffen da ja auch zwei sehr gute Teams aufeinander. Wobei nächstes Jahr ist dann ja, weiß ich nicht, vielleicht der KSC im Supercup, ne?
Who knows?
Und ist ja meistens ist es ja Bayern Dortmund gewesen, dann guckt man mal, wie sind die drauf, wie hat die Vorbereitung geklappt und es ist mehr so ein Test, es hat so einen Testspielcharakter und am Ende freuen sich die gewonnen haben, halt ein bisschen mehr und halten so einen Pokal in die Kamera, aber also die Riesenemotionen sind da jetzt nicht, wenn man jetzt, weiß ich, dass das Pokalfinale vom DFB-Pokal plötzlich danach irgendwo hinverkaufen würde nach China, dann würden die Leute, glaube ich, auf die Barrikaden gehen. Aber den Supercup, den kann man schon mal so weggeben. Es ist auch so ein bisschen, der Fußball erodiert so ein bisschen. Also man guckt, was können wir abgeben? Wo sind die Grenzen? Natürlich gibt es die Top-Pokale-Wettbewerbe, wie jetzt die Bundesliga, DFB-Pokal. Wir haben ja in Deutschland nicht so viel. In England gibt es ja noch mehr Pokale, dieses Community Shield und andere FA Cup, immer noch 4 Pokalwettbewerbe, glaube ich, wo du als Carabao Cup und so Sachen, wo du da als Erstliges mitspielst.
Ist das eine Kakaosorte oder was?
Das ist eine besonders leckere Kakaosorte mit 70% Kakaoanteil und weniger Zucker. Mhm. In England können noch 2-3 kleine Pokale verkauft werden, würde ich sagen, bevor man da an den FA Cup ran muss. In Deutschland hast du nicht ganz so viel Potenzial. Dementsprechend sind wir da vielleicht auch ganz gut dran.
Stelle ich mir auch wahnsinnig kompliziert vor, man muss da so eine eigene Abteilung bei den Ligaverbänden haben oder so beim Fußballverband, die sich nur so neue Wettbewerbe ausdenken. Und sich überlegen, wie können wir da das Teilnehmerfeld noch zusammensetzen, sodass wir einen neuen Wettbewerb haben, den wir dann vermarkten können. Und wie können wir es vielleicht sogar schon zusammensetzen, dass wir einen passenden Sponsor finden. Also zum Beispiel alle Teams mit A oder so. Und dann suchst du einen Sponsor, der auch mit A irgendwie anfängt oder sowas.
Ja, und jedes Jahr sind die A-Teams dran, die B-Teams, die C-Teams.
Ja.
Das da ist noch ungeahntes Potenzial. Es gibt ja auch in England, gibt es ja auch Pokalwettbewerbe, wo zum Beispiel die unterklassigen Vereine, ich, gut, England hat auch, ich glaube, 4 oder 5 Profiligen, in Deutschland ja quasi nur 3, wo die unterklassigen Vereine zuerst anfangen und sich schon so ein bisschen ausdünnen und dann kommen irgendwann die Zweit- und die Erstligisten dazu. Und dann hast du halt auch, weil du kannst ja jetzt nicht noch einen Pokal so von vorne bis hinten durchspielen als FC Bayern München oder Dortmund. Dementsprechend, also da gibt es schon auch Modelle, die man sich für Deutschland auch nochmal vorstellen könnte irgendwann, dass die Bundesligisten dann später dazukommen und dann sind so ein paar Dritt-, Viertligisten, die dann noch quasi gegen die ganz Großen spielen können. Und das kann dann ja auch woanders stattfinden.
Ja.
Also es ist eine Randnotiz aus Spanien. Aber
eine schöne Randnotiz.
Eine schöne Randnotiz und auch was, was man, glaube ich, im Auge behalten sollte.
Ja.
Weil das ist jetzt auch schon...
Gefährliche Entwicklung.
Ja. Und das verliert halt auch so ein bisschen diesen... Also es gab auch schon mal, ich glaube, der italienische Wettbewerbe fanden auch schon mal in den USA statt. Also es gibt das schon länger, dass es mal so quasi so eine Tour gibt, so Exhibition-mäßig, dass man so zeigt, vielleicht auch ein bisschen in Ländern, wo der Fußball damals vielleicht noch oder heute auch noch nicht denselben Stellenwert hat wie in Europa. Und das hat jetzt aber gar nicht mehr diesen Charakter, weil man hat nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich der Fußball gezeigt werden soll oder auch, wie es jetzt aus der spanischen Regierung hieß, das zieht ja auch Kreise bis ganz oben dann, politische Kreise, dass er auch quasi, dass das eine Möglichkeit ist, auf die Menschenrechte hinzuweisen, auf die Menschenrechtslage, dass man da auch mehr Mitsprachemöglichkeit hat, wenn man Teil hat quasi auch an der Region, wenn man sich nicht komplett rauszieht. Aber dadurch, dass da so viele Gelder fließen, verliert das einfach, finde ich, in meinen Augen völlig diesen Charakter, dass man da irgendwas sportlich oder kulturell irgendwie näher bringen möchte, sondern da geht es einfach darum, die haben das Interesse, dass das da stattfindet und zahlen da sehr, sehr viel Geld für, weil da sehr viel Geld im Umlauf ist und das nimmt man halt gerne an.
Ja. Und Spanien ist ein gutes Stichwort, weil das habe ich schon die ganze Zeit auf dem Schirm, ich vergesse es nur jedes Mal. Ich habe nämlich noch ein schönes kleines Präsent mitgenommen aus Spanien, als ich da war. Ach, für dich. Henning, und ich habe es heute auch schon wieder vergessen, das werde ich nächste Woche mal nachholen. So als kleiner Teaser schon mal vorab, nächste Woche ist Geschenketime hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Dann werde ich dir was überreichen, wenn ich das noch finde. Ich hoffe, ich finde es noch.
Live on air hier?
Live on air. Yes. Gut, wollen wir enden mit einem kleinen Ausblick. Wir haben noch ein Sonntagsspiel offen, das tippen wir jetzt schnell nochmal. Es ist niemand Geringeres involviert als unsere Hertha gegen den FC Bayern München im Olympiastadion, wenige Kilometer von hier entfernt. Ich fange an und sage, dass werden wir gewinnen. Und zwar mit 3-1.
Wir haben jetzt hier fast 1,5 Stunden lang gegen die Hertha in Rage geredet. Und,
ja, aber auch mal antizyklisch tippen.
Ja, ich bringe da ein bisschen Spannung rein, zumindest in unser Tippverhältnis und wenig Spannung in das Spiel selbst, weil ich glaube, die Bayern gewinnen 3-0.
Schön. Das ist doch euphorisch.
Ja.
Ja, kurzer Blick vielleicht noch auf den nächsten Spieltag, da gibt es ein Knallerspiel Freitagabend, Hertha gegen Bochum. Finde ich ganz geil eigentlich. Also finde ich echt ganz geil.
Ist wirklich ganz geil.
Ja. So, und Samstag sieht es etwas mauer aus. Gut, Bayern-Leipzig ist schön natürlich, das Spitzenspiel. Brisant wird natürlich auch sein. Bielefeld gegen Gladbach. Ach so, und wir haben ja noch eigentlich eine Sache offen. Wollen wir da noch kurz den Jingle abdrücken?
Oh ja. Da drücken wir doch gleich mal den Jingle.
Die Montagsprophezeiung. Ach, schön. Ja. Morgen ist es soweit. Montag, die Gazetten werden aufmachen, die Sportgazetten mit einer Schlagzeile. Und ich gehe mal davon aus, dass sie einen Verein im Fokus haben werden, weil sich da was tun wird. Und vielleicht noch nicht heute auf morgen, aber ich denke, in der Laufe der Woche wird ein Mann seinen Hut nehmen müssen. Und zwar Ade Adi.
Die Schlagzeile heißt. Die Schlagzeile schon mitgeliefert.
Ja.
Adi.
Ja,
das ist natürlich, ja, der sitzt wahrscheinlich auf einem der unsichersten Stühle im deutschen Sport.
Auf diesem berühmten Schleudersitz. Da gibt's immer, ja. Der wird so weitergereicht immer und jetzt hat er den gerade. Ja. Das ist so einer, der ist schon mega abgenutzt seit zig Jahren.
Ich glaube, der schleudert gar nicht mehr so richtig.
Nee.
Es ist schlecht gewartet. Aber trotzdem, ja, Adi Hütter, natürlich im Pokal jetzt raus. Ich meine, er hatte immer noch diese Spiele gegen die Bayern. Sie haben den 18. Spieltag gewonnen.
Krankes Tor gerade von Leipzig.
Tor für Leipzig in der 76. Hätten wir eigentlich auch tippen können, wie die ja die Schlussphilosophie
laufen. Stimmt. Also ich würde sagen, Leipzig geht in Führung.
0-0 zur Pause auf jeden Fall.
Guckst du dir mal an, gleich richtig krankes Tor.
Freuen sich die drei Mitgereisten. Die drei Heimfans.
Die drei Heimfans. Die Angereisten aus Leipzig.
Ja. Aber es ist auch ein relativ zentrales Stadion, glaube ich.
Heißt ja auch Zentralstadion.
Echt?
Ja. Krass. Guck mal, da jetzt. Jetzt Kopfball. Zack.
Oh, Junge.
Ja, Andi. Richtig eklig. An die Latte und dann noch Pfosten noch oder so.
Gelupfter Kopfball an die Latte und dann steht da noch einer.
Ans Lattenkreuz.
Und köpft ihn dann noch rein.
Und Orban köpft ihn dann rein. Richtig eklig, richtig eklig.
Steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Willi Orban.
Weil er auch so eklig runtergeht. Weißt du, da geht so nicht so glatt irgendwie weg, sondern da geht so, der prallt so runter von.
Ja.
Ja, Latte, ja, Pfosten, Latte, Pfosten, dann Latte, Orban.
Zwei Doppelaluminium.
Latte, dann, Pfosten, Orban, ey.
Ja.
Der ungarische Ministerpräsident.
Ja. Also aufpassen mit dem Vornamen.
Was macht der eigentlich? Ja.
Aber es war ja, der Horst Seehofer hat immer von seinem guten Freund Orban immer Viktor Orban gesagt. Der Viktor. Bayern, und das war auch ein Viktor, würde ich sagen.
War ein Viktor auf jeden Fall, ey. Richtiges Viktor.
Ja, aus Wolfsburger Sicht.
Oh Gott.
Zitat Kohfeldt.
Zitat Kohfeldt, der nach dem Spiel wieder eine Niederlage klären muss wahrscheinlich. Ja. Sei denn, sie kommen jetzt hier nochmal.
Das war noch die Sonntagvorabend-Prophezeiung.
Ja, was sagst du noch, Henning? Glaubst du auch, das wird Hütter treffen unter der Woche jetzt? Bei Gladbach?
Ich kann es mir gut vorstellen. Er hatte die Spiele gegen die Bayern, sie haben den 18. Spieltag gewonnen, sie haben im Pokal ein Feuerwerk abgebrannt gegen die Münchner und gegen die Mannschaft von der Isar. Und trotzdem haben sie danach dann immer gegen Leverkusen verloren, im Pokal jetzt gegen Hannover verloren, jetzt dann gegen Union. Es sind alles so unglückliche Spiele. Man will ja auch gar nicht ihm da irgendwie einen Vorwurf machen. Also ihm jetzt persönlich als Trainer oder jetzt der Mannschaft in einem bestimmten Teil irgendwie, weil der Auftritt nach dem 1-1 gegen Union war super. Trotzdem, irgendwann ist es dann halt auch zu viel. Irgendwann hat zumindest so ein Management in so einem Verein auch das Gefühl, wir müssen jetzt den Impuls über den Trainer setzen. Mhm. Und das könnte sein, dass diese Woche soweit ist. Meine Headline ist eher so, hat Regionalbezug. Ich könnte mir vorstellen, dass hier zumindest in Ost-Berlin die BZ, also in ganz Berlin, hier drucken jetzt ja keine zwei Ausgaben für West und Ost, aber dass die BZ titelt Union in der Champions League. Weil ich meine, die stehen jetzt da auf Rang 4. Das ist die Champions League Quali. Und ich könnte mir vorstellen, dass von der BZ, das ist ja hier so ein bisschen wie, ja, so gazettenartig.
Obwohl die Heim- und Haus-Zeitung im Osten ist ja eher der Kurier.
Das stimmt. Vielleicht auch da. Hamburger Morgenpost.
Die Mopo.
Ja. Berliner Morgenpost gibt es ja auch. Also irgendwo in diesen etwas unseriöseren Blättern mit großen Buchstaben und kleinen Bildern, großen Überschriften und kleinen wenig Text, so rum, viele Bilder. Da kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall Union Berlin schon in die Champions League geschrien wird. Und vielleicht auch ins Pokalfinale. Gegen den KSC ist ja machbar.
Ist machbar.
Wir dürfen jetzt hier nicht zu sehr davon ausgehen, dass das stimmt, weil also das ist hier.
Letztes Mal haben wir eine Partie richtig getippt.
Es ist sehr unwahrscheinlich. Eigentlich tippen, also wir losen immer das, was nicht am Ende ausgelost wird. Das ist ein bisschen
Ausschlussverfahren. Ist auch eine Qualität.
Mhm. Also das sind schon mal die Partien, die könnt ihr schon mal ausschließen zu Hause. Das wird
auch ein Service von uns.
Im Viertelfinale nicht stattfinden. Pauli muss sich auf jeden Fall schon mal nicht auf Leipzig vorbereiten. Ist ja auch für die Scouting-Abteilung, die hier auch regelmäßig zuhören, kann schon mal einer ausgeschlossen werden. Also ich meine, haben wir noch genug andere Teams drin, aber auf Leipzig muss man sich echt nicht vorbereiten.
Zumal wir auch eine Woche denen Zeit geben mehr, weil wir jetzt schon ausgelost haben.
Ja.
Gut, belassen wir es dabei und gehen hier nach ungefähr 90 gespielten Minuten aus der Folge raus.
Ja, pünktlich abgepfiffen.
Pünktlich abgepfiffen, es gibt kaum Nachspielzeit. Was für ein wilder Ritt heute. Mit Kuchen, mit Auslosung, mit Spaniens Pokal im Ausland.
Mit einer Geschenkankündigung.
Geschenkankündigung. Und da war sehr, sehr viel drin auf jeden Fall.
Und sehr vielen Toren.
Und einer Valeska Homburg.
Stimmt.
Die auf jeden Fall es immer wieder schafft, die Spieler am Mikrofon zu für uns ja sehr wertvollen Goldstaubtönen zu bewegen. Danke an dieser Stelle an Valeska Homburg. Ja,
da und wird noch viel kommen, glaube ich.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, wir freuen uns, das gleich noch zum Abschluss, um den Bogen zu spannen und die Klammer zu setzen. Wenn ihr bei Spotify uns hört und da nochmal in euch geht und eine Sternebewertung da lasst, zwischen 1 und 5, da würden wir uns freuen. Ist ganz einfach gemacht. Sie sehen einfach, wenn ihr das Profil anklickt von Doppelspitze der Fußball-Podcast, kann man das da abgeben. Und dann, Henning, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Am Sonntag zur gewohnten Stunde. Und dann wissen wir zumindest schon mal, wie die Hertha gegen die Bayern gespielt hat.
Und wie sie gegen Bochum
gespielt haben. Wir werden da auf jeden Fall weitere 6 Hertha-Punkte bejubeln können. bis zu 6 Hertha-Punkte, muss man sagen. Und mal gucken. Also gegen Bochum bin ich zuversichtlicher als heute.
Ja, unterschätzt mir Bochum nicht. Unterschätzt mir Bochum nicht. Das ist wirklich, also nee, das ist wirklich. Es ist ja auch übrigens das Duell der Currywurststädte, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Stimmt.
Und die vielleicht, da habe ich schon eine super Idee, was wir Sonntag dann kulinarisch hier reichen.
Das ist schon mal eine Manta-Platte.
Da, schön, das wird spektakulär.
Ja. Also kriegen es hin, dass einer von uns eine Bochumer und einer eine Berliner Currywurst isst?
Müsste man nochmal rausfinden, was in Bochum so die Tradition ist. Ich glaube, die machen ja immer so generell eher so Bratwurst, quasi wirklich. Mhm. Und mit präsentieren das als Currywurst.
Curry-Gewürz-Ketchup
drüber. Nein, ich glaube, die haben schon eine ausgefeilte Soße, aber ja. Ich habe mal in Dortmund eine gegessen und die war nämlich auch eher so bratwurstig, glaube ich.
Okay, das, aber ja. Wir recherchieren, ob es in Berlin so einen richtig ruhrpottigen Currywurstladen gibt. Bestimmt. Es gibt ja auch viele Ruhrpottler hier.
Definitiv. Es wird auch eine Bochum-Fanknabe geben wahrscheinlich.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen. Gibt ja alles. Gibt ja sogar einen Hoffenheim-Fanclub in Karlshorst. Zumindest steht da ein Trabi rum von denen.
Ja. In dem Sinne.
Ja, bevor wir weiter abschweifen. Dann lassen wir euch in den Sonntagabend oder in den Montag und die Woche. Wünschen euch eine schöne Woche.
Ja, macht's gut und kommt gut durch die Woche. Und dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder, wenn es dann um den 21. Spieltag geht. Und es geht schon fast auf Saisonfinish zu.
Naja, jetzt lass mal die Kirche im Dorf.
Vorhin habe ich noch gesagt, der Abschiedskampf beginnt so früh wie selten und jetzt
Jetzt hast du ja schon das Saisonfinale vor Augen. Naja, Leipzig macht jetzt hier nicht das 2:0. Bleibt weiter mit 1:0. Und wir sagen ciao, tschüss. Bis zur nächsten Woche bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Macht's gut, ciao.
Ciao.